herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Fotophonie. Und zwar zur Ausgabe 195, der Fluch von Island. Heute rede ich mit zwei Gästen. Einer davon heißt Manfred, der andere heißt Harald. Harald kennt ihr schon. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten über eine Wohnmobiltour über Island, über ja das eingesetzte Equipment, die Erfahrungen dort. Ich habe einen kleinen Reiseerfahrungsbericht aus Fürstenfeldbruck mitgebracht von den Naturfototagen. Es gibt einen neuen Stativkopf, über den wir reden werden. Eine sehr stabile Kamera und etwas überraschend Humanoides aus der Robotik haben wir auch aufgetan. Und jetzt lasse ich euch nicht länger zappeln. Hier kommt das Intro.
Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
Ja, vielen Dank, Sandra. Und wie schon beim letzten Mal, leider nicht mit Frank, der ist noch unterwegs. Ich glaube in Armenien zurzeit. Da drücke ich ihm die Daumen, dass alles gut läuft und eine schöne Reise hat und dass er bald wieder mal hier in Deutschland ist und wir einen neuen Podcast zusammen aufnehmen können. Aber ich mache das hier nicht alleine. Schon wie bei der letzten Sendung ist einmal dabei mein guter Freund Harald, Harald Löffler. Moin Harald.
Servus Dieter.
Liebe Grüße nach Stuttgart.
Und zurück.
Jo, danke schön. Und wir haben einen neuen Gast, der hat sich per E-Mail bei uns gemeldet. Und das ist der Manfred. Manfred Bayer-Lemmels. Hallo Manfred. Oder Servus.
Servus.
Ja,
Servus.
Genau. Servus Manfred. Servus nach Österreich und Wien also, ne? Du sitzt in Wien.
Ja, in der Nähe von Wien.
In der
20
Nähe.
Kilometer südlich.
Okay, wundervoll. Ja, du bist heute auch mit dabei und du hast uns ein paar Geschichten mitgebracht von deinem Island-Aufenthalt. Da kommen wir gleich zu. Der Harald hat auch einen Beitrag mitgebracht, über den wir sprechen. Aber bevor wir zwei Rätsel aufklären hier gleich am Anfang und die anderen Punkte abarbeiten, die ich versprochen habe, habe ich erstmal noch für euch hier eine Information. Beziehungsweise wir können das erste Rätsel gleich mal starten. Was glaubt ihr beiden, die ihr mit mir hier sprecht, glaubt ihr, welches ist unsere drittstärkste Hörergruppe bei der Fotophonie? Ich hatte da ja mal mit angefangen und gesagt, Österreich ist die zweitstärkste nach Deutschland. Jetzt kann ich leider heute nicht Österreich aus dem Hut ziehen, was jetzt gut gepasst hätte, aber es gibt eine dritte Hörergruppe, die uns relativ stark hört. Wo mag die sitzen? Was meint ihr?
Ich würde auf Holland tippen.
Mhm, gute Idee, aber nein.
Hätte mir auch gefallen, aber ich darf nicht mitraten, weil du hast mir ja die Grafik schon gepostet.
Und du hast
oder gezeigt. Ja.
Okay.
War schwierig nicht zu sehen.
Okay, dann hat Manfred einen zweiten Tipp.
Wenn du schon so fragst, wird es nicht Schweiz sein, dann probiere ich mit Spanien wegen all den Urlaubsdestinationen.
Oh, Spanien ist leider relativ schwach vertreten, kann ich schon mal sagen.
Okay.
Aber ich habe die Logik habe ich verstanden, wie du geschätzt hast. Nein, es ist überraschenderweise die Vereinigten Staaten.
Das ja.
USA. Scheinbar sitzen da doch einige Leute, die uns hören. Oder es sind die Crawler, die von da unseren Podcast abrufen und in irgendwelche anderen Server einspeisen, wo wir sie eigentlich nicht haben wollten. Naja, so. Aber ich freue mich. An alle, die in den USA sitzen, an alle Menschen, die uns da wirklich ernsthaft hören. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich. Ihr seid die drittstärkste Hörergruppe. Cool. Vielleicht schreibt ja mal der ein oder andere, ob er wirklich uns in den USA hört. Und dann gerne auch, wie lange schon und wieso. Das zweite Rätsel, was ich habe, wäre jetzt, was habt ihr auf dem Tisch stehen, was trinkt ihr gerade?
Wasser.
Einfaches Wasser?
Ja. Dito, aber noch mit Zitronensaft drin.
Ah, so. Zitronensaft hat mit meinem Getränk, was ich hier habe, auch zu tun, allerdings eher in Form von Zitronenlimo. Ich habe mir nämlich mal in meinen Kühlschrank einen Blick, habe ich da riskiert und gedacht, ich sollte vielleicht irgendwas Passendes zum Thema Österreich haben, wenn wir schon einen österreichischen Gast haben, und habe was gefunden. Es kommt von der Brauunion in Linz.
Uwe.
Uwe, ja. Es ist ein Gösser.
Okay.
Ein Naturradler.
Okay.
Daher die Zitronenlimo.
Alles klar, Mann, jetzt Gösser ist eine steirische Marke.
Ja.
Wird auch noch in der Steiermark gemacht. Ob jetzt die Brauunion in offiziellen Sitz in Linz hat, weiß ich gar nicht. Aber Oberösterreich und Gösser zu erwähnen in einem Satz, ui, ganz schlecht.
Aha. Naja, ich kann ja nur das vorlesen, was hier auf dem Gefäß steht. Also die sagen, sie sitzen in Österreich. Sie nennen sich sogar Brauunion Österreich AG.
Ja, ja, aber Linz ist halt ein bisschen das falsche Bundesland zu Gösser.
Okay. Na gut, dann ich lasse mir das schmecken. Ihr bleibt bei eurem Wasser. Wunderbar. Ich möchte mich kurz bedanken bei allen Unterstützern, die seit der letzten Episode, die wir veröffentlicht haben, uns was gespendet haben. Und zwar via PayPal sind eine Handvoll Spenden eingegangen seit dem 1. August. Das finde ich ganz toll. Und zwar haben der Thomas, der Dirk, Paul, Jens und Michael sich nicht lumpen lassen, sondern richtig nette Beträge gespendet. Insgesamt ist dadurch ein gut zweistelliger Beitrag zusammengekommen. Und das, also diese Spendenrunde hier, die deckt schon mal ungefähr ein Viertel unserer jährlichen Serverkosten. Das finde ich super. Vielen, vielen Dank von euch und vor allem auch an die beiden, die permanent mit einem sozusagen einem Dauerauftrag spenden. Das ist auch mega klasse und hilft uns, die anfallenden Kosten immer zu decken. Das ist cool. Super, super. Vielen Dank dafür. Ja, und damit wären wir auch schon bei unserem heutigen Gast, dem Manfred. Ich habe ihn schon vorgestellt, Manfred Bayer-Lemmertz heißt er. Wir wissen jetzt, er wohnt in Österreich, bei Wien. Und du fotografierst aber, Manfred, ne? So kommen wir ja hier zusammen.
Genau so ist es.
Jetzt habe ich schon im Vorfeld mal gefragt, was so dein System ist, womit du fotografierst. Und da steht bei dir Nikon ganz hoch im Kurs.
Genau, habe angefangen mit Nikon und bin dann auch dabei geblieben. Habe vor eineinhalb Jahren, so mitten Corona, wo man sonst nichts zu tun hat, drüber nachgedacht zu wechseln, bin dann aber jetzt doch geblieben und bin zu zwei Drittel im spiegellosen System von Nikon und könnte mir jetzt eigentlich jedes Mal, wenn ich habe nur mehr die Sportkamera, die D500, noch die normale Spiegelreflexkamera ist und vermisse dort jedes Mal vor allem den elektronischen Sucher. Also das ist etwas, wo man sich so schnell dran gewöhnt.
Ja.
Das kann dir vorher keiner so erklären, aber nachher dann Bilder ansehen, wenn die Sonne scheint und all das.
Da ist der Harald ja ein Verfechter der Optik, haben wir beim letzten Mal gelernt.
Durchaus richtig, ja. Also ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ich habe eine spiegellose Kamera, aber ich bin immer froh, wenn ich wieder eine Spiegelreflex vorm Auge habe. Aber die Geschmäcker sind einfach verschieden.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, was man macht und was man selber erwartet und wie die Umstände sind, ne? Du hast das beim letzten Mal, Harald, ja klar dargelegt, warum das für dich mit dem optischen Sucher noch besser ist. Und ich bin natürlich auch ein Fan vom elektronischen Sucher. Hab den Spiegelreflexsucher auch noch kennengelernt, natürlich. Fand den auch nicht schlecht. Ich fand halt nur, dass es relativ schnell dunkel wird in so einem optischen Sucher. Das hat mich immer ein bisschen genervt und das mit dem elektronischen besser. Aber mal zurück zu dir, Manfred. Du sagst, du hast eine D500 von Nikon, eine Sportkamera. Fotografierst du denn viel Sport?
Durch die Kinder, Fußball vor allem. Da mache ich relativ viel. Und beim Mädchen, das Pferde, Voltigieren, das geht dann in eine ähnliche Richtung. Wobei, da wechsle ich mittlerweile immer mehr auf die Z6. Vollformat bei Dunkelheit hilft dann doch ein bisschen. Und so schnell sind die Pferde dann wieder nicht.
Ja, verstehe. Ist meistens aber in der Halle, oder?
Eben, und natürlich nicht gut beleuchtet, sondern ja.
Ja, klar.
Hast entweder zu wenig Licht oder zu viel Licht im Sinne von, wenn die Sonne von einem Fenster hineinscheint, dann hast genau, weiß ich nicht, wie viele Blendenstufen Unterschied zwischen der halben Halle.
Hast du dann mit Dynamikunterschieden zu kämpfen.
Ja. Genau.
Ja. Machst du das rein, also jetzt aus Familiengründen, um das zu dokumentieren, also Freizeitvergnügen, die Fotografie, oder machst du es beruflich?
Nein, absolut. Reines Hobby, reine Freizeit. Im Prinzip mit drei Punkten. Das eine ist eben Sport von den Kindern her. Das zweite ist Landschaft, was man selber macht, und da nehme ich mir auch Zeit dazu. Und das dritte ist dann im Urlaub klassische Urlaubsfotografie.
Ja.
Das ist ein bisschen Street, ein bisschen Landschaft, ein bisschen Dokumentation. Reportage, nennst, wie du es möchtest, aber in die Richtung.
Und ich nehme an, wenn du Landschaftsfotografie betreibst, nimmst du auch mal ein Stativ zur Hand.
Absolut.
Okay, dann ist der Beitrag mit dem Stativkopf vielleicht gleich was für dich.
Okay.
Hast du dich da irgendwie spezialisiert? Machst du irgendwas am liebsten?
Bei Landschaft meinst du jetzt?
Nee, so insgesamt in der Fotografie.
Nein, das sind die drei Punkte, die ich sehr gerne mache und die sind relativ gleich.
Okay,
die
sind ausgewogen. Ah, verstehe.
Die sind relativ ausgewogen, ja. Ja. Das kommt immer drauf an. Im Urlaub ist es so, wobei beim Familienurlaub die Landschaft klarerweise zu hinten nachkommt, weil für Landschaft und Familie die zwei Sachen vertragen sich von der Zeit einfach nicht. Entweder man steht in der Früh auf und verschwindet, dann geht's. Aber ich lasse die Familie nicht 2 Stunden warten. Es reicht schon, wenn sie 20 Minuten warten.
Und mit 20 Minuten kommt man in der Landschaftsfotografie üblicherweise nicht so richtig weit.
Genau, aber ja.
Ja, gut, das ist dann so ein kleines Spannungsumfeld, das man dann hat dadurch.
Ja, oder man lässt es halt dann weg oder macht es eben. Ja.
Jetzt würde ich gerne einmal fragen, okay, wenn das nicht dein Hauptberuf ist, was machst du beruflich? Magst du uns das verraten?
Ja, beruflich bin ich seit 30 Jahren in der IT.
Ah.
Das heißt, ich bin auch IT-affin. Habe mal in die Richtung Ausbildung gemacht, aber da, wo es noch keine IT gab, sprich, ich habe noch gute alte Nachrichtentechnik gelernt und da, das war der einzige Zugang zu IT damals. Bin aber mittlerweile im Vertrieb oder im Produktmanagement und solche Geschichten. Habe also klassisch mit Codieren oder sowas nichts zu tun und das mache ich momentan für eine kleine dänische Firma, war aber auch schon bei ganz großen wie bei der Microsoft.
Okay. Und hat dabei Fotografie irgendeinen Stellenwert gehabt oder ist das reines Hobby für dich?
Nein, das ist reines Hobby.
Okay. Jetzt weiß ich, du warst kürzlich reisend unterwegs. Das hat man ein bisschen verfolgen können auf Facebook, weil du da auch Fotos gezeigt hast schon. Mit anderen Worten, du warst auf Island. Und ich glaube auch nicht zum ersten Mal, ne?
Ja, also dieses Jahr das zweite Mal schon. Mhm. Wir waren ja mit so ein paar Fotofreunden mit Frank. Im April 2 Wochen in Island. Mhm. Da, glaube ich, ist eh schon relativ viel drüber gesprochen worden.
Ja.
Weiß nicht, ob wir es damals erwähnt haben, aber da ist eine Drohne von mir in Island geblieben.
Ach, damals schon?
Ja.
Okay, weil ich hatte dich im Vorgespräch gefragt, ob du auch Drohnen benutzt. Und dann hast du gesagt, ja, 2, also jetzt eigentlich nur noch eine.
Ja.
Und eine ist in Island geblieben, sagst du ja auch gerade nochmal. Also daher kommt auch der Sendungstitel, weil irgendwie bleiben verdammt viele Drohnen auf Island. Das scheint mir ein Fluch drauf zu liegen auf dieser Insel. Auch noch in denselben Wasserfall reingeflogen, ne, wie Frank.
Also ich glaube, es war beim Frank auch der Bruderfoss. Ja, und das war im April, aber Gott sei Dank hatte die Beate eine zweite Drohne mit als Ersatz. So, ich konnte eins weiterfliegen und habe die dann mit einer Klausel abgekauft. Die Klausel war, wenn sie ihre erste Drohne auch noch versenkt, dann muss ich sie wieder zurückgeben, aber dazu ist nicht gekommen.
Also Beate ist mit 2 Drohnen gleich angereist und du nur mit einer. Okay. Genau. Und du hast ihr dann die zweite abgeschwatzt, spontan.
Ja, sie hat's angeboten, genau.
Okay, cool. Ja, und jetzt bei der zweiten Islandreise, die du ohne die Gruppe gemacht hast, da bist du mit deiner Frau und Kindern unterwegs gewesen?
Halb. Der ursprüngliche Plan war, eine Woche mit meiner Frau im Camper zu machen und nachher die Fotoreise jetzt mit dem Frank im Hochland zu machen.
Ja.
Da habe ich aber die Rechnung ohne meine großen Kinder nicht gemacht, die dann mitfahren wollten. Also die sind schon 23, 25, aber trotz alledem. Gerade in dem Alter, wenn sie noch was mit dem alten Vater machen wollen, dann habe ich das in Frank gesagt und dann das abgesagt und war dann eine Woche mit ihnen noch unterwegs. Da haben wir dann aber auch 2 Tage in Frank getroffen und waren mit ihm im Hochland.
Mhm. Ja. Diesmal war das Besondere, die eine Woche hast du ja mit dem Wohnmobil verbracht.
Ja, wir haben die ganze Zeit im Wohnmobil
Und war das jetzt zum ersten Mal, dass du mit einem Wohnmobil Urlaub gemacht hast oder nur das erste Mal auf Island mit einem Wohnmobil?
Also ich bin gar kein Wohnmobilurlauber.
Ja.
Ich glaube, ich war mal wo ich noch sehr, sehr jung war, keine Erinnerung mehr dran, mit irgendeinem Wohnmobil unterwegs. Aber das war diesmal das erste Mal und es hat relativ gut geklappt.
Und warum hast du dich diesmal für Wohnmobil entschieden und nicht die typische klassische Kombination Mietwagen und dann spontane Unterkünfte gebucht?
Weil Island, glaube ich, nicht überall zumindest schöne Hotels oder Unterkünfte hat, sondern sehr viel in der freien Natur ist, aber dafür extrem viele Campingplätze hat. Und es ist auch ein bisschen eine Preisfrage. Die Unterkünfte sind nicht günstig, also du musst schon rechnen 100 bis 200 Euro die Nacht pro Person, mehr oder weniger. Da ist Campen doch noch deutlich günstiger und so hat sich das dann ergeben.
Mhm. Und das wusstest du natürlich von dem Aufenthalt im Frühjahr schon, dass es so ist.
Ja, das war vor Jahren schon einmal und das findet man dann relativ leicht. Also ich hatte den Camper tatsächlich schon, ich glaube, was war das, der zweite Lockdown im November gebucht. Mhm. Und das war auch gut so, weil es war ja jetzt im Sommer eine massive, sowohl Wohnmobil- als auch Autoverknappung auf Island. Also es war fast unmöglich, etwas zu buchen. Ich habe dann erfahren auf Island, das Thema war, diese ganze Industrie, kann man sagen, die ganzen Mietwagenfirmen, das sind ja alles Franchise-Nehmer meistens, selbst der Herz und so weiter, das sind ja lokal irgendwelche Firmen, die Herz-Lizenz haben. Und die haben alle für diese Saison nicht investiert. Das heißt, die haben sich alle nicht getraut, den Fuhrpark aufzufüllen, weil sie nicht gewusst haben im Winter, wie wird der Sommer. Und der Sommer ist aber relativ gut geworden. Die Zahlen, die ich gehört habe, ist, dass Island 2019 knapp 3 Millionen Touristen gehabt hat und sie es dieses Jahr doch wieder auf 1 Million geschafft haben. Und für das waren viel zu wenig Fahrzeuge. Es gibt ein Beispiel. Im April, wo wir waren, habe ich, glaube ich, für 10 Tage für so einen Mittelklasse 4WD 350 Euro gezahlt für 10 Tage. Und jetzt waren die Preise so bei 200 Euro pro Tag.
Boah, ja.
Frag mal Frank, was sein 14-Sitzer gekostet hat. Es ist jenseits von Gut und Böse.
Ja, klassische Verknappung, klar.
Genau.
Waren die 350 Euro ein sehr günstiger Preis für Island? Weil ich habe da irgendwie höhere Preise im Kopf für 10 Tage.
Das war günstig, weil gebucht. Ja, das war günstig, weil ja im April in Mitteleuropa schwerer Lockdown war noch, ne? Und da waren wir ja alleine, also wir sind ja da gestanden an den diversen Hotspots mit einem Auto oder mit 2 Autos, wenn überhaupt. Und jetzt war schon mehr los, es war noch immer nicht viel los, weil die ganzen Massentouristen mit den Bussen und so weiter, die gibt's noch nicht. Das heißt, es sind nur Individualtouristen und wenn es zu die großen Wasserfälle kommst, wo früher vielleicht 30, 40, 50 Busse von Asiaten, Kreuzfahrtschiffe, was auch immer gestanden ist, die hast du überhaupt nicht gesehen. Jetzt sind halt wieder im Vergleich zum Frühjahr 20 Autos gestanden, 25, aber keine Massen. Mhm. Das hat sich im Frühjahr im Preis niedergeschlagen und das hat sich jetzt auch wieder im Preis niedergeschlagen.
Jetzt hast du eben gesagt, das war deine erste Runde mit einem Wohnmobil, mit einem Camper. Ich habe da auch relativ wenig Erfahrung. Also ich habe 2-mal ein paar Tage mit einem Wohnmobil Urlaub gemacht. Wie war es denn für dich? Was fandst du besonders gut? Was hat gut geklappt mit dem Wohnmobil und was nicht so? Was war überraschend?
Also erstens einmal muss man dazu sagen, wir hatten extremes Glück mit dem Wetter. Wir hatten einen Abend, aber da waren wir schon im Wohnmobil, wo es ein bisschen geregnet hat. Und ich glaube, wir hatten beim Fahren 3-mal so eine Viertelstunde, auf Österreichisch würde man sagen, hat es aufgespritzt, also ein bisschen getröpfelt oder so, ja. Sonst war entweder Sonnenschein oder vielleicht einmal bedeckt. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wie wenn alles nass ist. Mhm. Den Fall hatten wir nicht, ja.
Also, okay. Das also mit dem Wetter schon mal Glück gehabt.
Mit dem Wetter Glück gehabt und dadurch ist, glaube ich, ein Camper viel einfacher, als wenn du lauter nasse Sachen irgendwo aufhängen musst und diese Geschichten. Das kann ich nicht beurteilen und das hätte ich vielleicht auch nicht wollen.
Ja, nasse Sachen im Camper hatte ich zum Glück auch noch nicht bei den 2 Malen, wo ich es probiert habe. Ich fand aber zum Beispiel überraschend, gut, am Anfang ist das Ding riesig groß und wenn man vom Parkplatz runterfährt, hat man ein ganz mulmiges Gefühl. Aber nach relativ kurzer Zeit fand ich das handlicher zu fahren, als ich vorab vermutet hätte. Wie war das für dich?
Das war voll okay. Also da hatte ich kein Thema. Gar kein Thema nämlich, obwohl das doch auch relativ große, bis zu 6 Personen Camper waren. Mhm. Das ist gut gegangen. Ich war überrascht, wie es doch laut ist und scheppert, sagt man auf Österreich, also irgendwas wackelt oder irgendwas knarrt und zart und sonstiges. Aber an das gewöhnt man sich auch nach einiger Zeit. Und es ist halt Island, wo jeder nur den 90 fährt, also der 90 ist Höchstgeschwindigkeit auf den Überlandstraßen. Mhm. Und es haltet sich auch fast jeder dran, also gerade mal, vielleicht fahren die 95 oder 100, aber that's it. Das heißt, du hast auch dort fast nie die Problematik zu überholen. Und das, glaube ich, macht es auch einfacher, wenn ich daran denke, wenn du in Mitteleuropa unterwegs bist, weniger auf der Autobahn, aber auf Landstraßen, Bundesstraßen, wo doch wahrscheinlich gerade in Deutschland, Österreich oder auch in die Adria runter die Geschwindigkeit eher 110 plus liegt und du dann nicht mitkommst. Mhm. Aber das Thema war gar nicht. Also du bist weder ein Verkehrshindernis, noch musst du LKW überholen oder so. Also das geht alles sehr, sehr smooth.
Also entspannt, ja.
Genau.
Und die Straßen sind auch breit genug und ich nehme an, auf den Parkplätzen hat man auch reichlich Platz, weil auf Island ist halt Platz, ne?
Ja, ich meine, es kommt darauf an, wo man fährt. Vielleicht ganz kurz zur Route, dann ist das ein bisschen einfacher. Mit meiner Frau sind wir ganz rauf in den Norden gefahren, einmal durch rauf, um möglichst die Strecke auf einmal durchzubringen. Das waren 500 Kilometer am ersten Tag. Und dann sind wir langsam über den Osten, also über die ganzen Fjorde wieder herunter, also Westen, Entschuldige, nicht Osten, also über die Westfjorde und auf dieser Seite wieder langsam zurückgefahren. Solange du auf der Ringstraße bist, das ist diese Straße, die in Island einmal rundherum geht, die kannst du mit einer Bundesstraße, Landstraße in Österreich, Deutschland vergleichen, das ist überhaupt kein Thema. Links und rechts davon bist schnell auf Schotterpisten. Und dann wackelt der Camper natürlich noch viel mehr.
Ja. Ich habe meinen Camper damals mal durch ein paar Straßen in Brandenburg bewegt und was da so als Straßen bezeichnet wird, ist eine Frechheit. Da scheppert's auch ganz ordentlich hinten.
Ja. Also das war das Einzige. Ansonsten hat's gut geklappt. Gut, wir haben sogar ein bisschen gekocht, Frühstück sowieso, aber auch teilweise Mittagessen oder Abendessen. Das hat auch gut geklappt. Mhm. Und es sind halt selbst die einfachsten Plätze sind meistens irgendwo, wo es dann das Meer siehst oder wo es dann Überblick hast. Also ja, das schön. Ist halt, ja, das kann da selten ein Hotel bieten.
Ja, das hat mir eigentlich immer am besten gefallen. Morgens nach dem Wachwerden schon so, wenn man aus dem Küchenfenster sozusagen rausguckt, irgendeine schöne Landschaft sehen und sich dann erstmal schön in aller Ruhe ein Espresso machen, Milch anwärmen und aufschlagen und dann ein Cappuccino bauen und den dann morgens in aller Ruhe genießen bei offener Tür. Das fand ich immer ziemlich cool am Camper fahren. Wie fandst du das? Gab es das ja. bei dir auch so?
Ja, so ähnlich, genau. Also wir hatten so eine, nicht Espresso-Maschine, sondern so, wie heißen die?
Ja, eine Espresso-Maschine hatte ich auch nicht dabei, sondern diesen typischen Kocher, den man auf den Herd stellt, diese italienische Kanne, die jeder kennt, wo mir jetzt der Name wieder nicht einfällt. Die ist bekannt. Ja. Wie heißt denn das Ding? Harald, weißt du's?
Da ich mich mit Kaffee ja überhaupt nicht auskenne, tue ich mir schwer. Ich weiß zwar, von was ihr redet und wir haben auch so ein Ding, aber ich weiß nicht, wie es speziell heißt.
Mann, normalerweise fällt es mir ein, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf. Naja, aber jeder kennt dieses ikonische Espresso-Brühkännchen, wo man unten Wasser reinmacht, dann den Filter reinsetzt in die Mitte und dann oben den oberen Teil aufschraubt, dann macht man unten heiß und das warme Wasser wird durch das Pulver hochgedrückt und oben blubbert dann so der Espresso in den Auffangbehälter oben.
Heißt die Bialetti?
Genau, eine Bialetti, genau so heißt das Ding, prima. Wer schnell googeln kann, ist hier im Vorteil.
Genau. Ja. Nein, und wir hatten dieses schwedische Podar, wo du den Kaffee so hinunterdrückst und da fällt mir jetzt genauso der Name nicht ein.
Aeropress.
Ja, nein, die heißt anders, aber.
Ah, okay.
Nein, das war schon cool, genau. Mhm. Und einfach auch einmal stehen bleiben, wo es schön ist und schnell einen Kaffee machen oder so.
Schnell bei Tisch raus.
Genau.
Bisschen schön dahinsetzen, genau, ja. Ja, das hat mir auch immer gut gefallen. Gab es was nicht gut gelaufen ist mit dem Wohnmobil in deinen Augen, wo du gesagt hast, das hätte ich mir anders gewünscht?
Ja, aber das war die Firma. Wir hatten leider das Problem, dass sie uns ausgemacht war vom Flughafen, weil wir sind am Abend angekommen, in der Nacht, um 1 in der Nacht. Und ausgemacht war am nächsten Tag, dass sie uns um 9 vom Hotel abholen. Mhm. Nach vielen Rückfragen war es 10.30 Uhr dann. Und dann haben wir noch einmal 3 Stunden gewartet, bis das Wohnmobil fertig war. Statt um 10 dort wegfahren, war es dann, glaube ich, 14 Uhr. Und wenn du an dem Tag noch 500 Kilometer fahren willst, das war das Einzige. Mhm. Und es waren, wenn ich auf Wienerisch sagen darf, alte Hunde, die sie vermietet haben. Also wirklich Wohnmobile irgendwo zwischen 10 und 15 Jahre alt.
Also bestes Alter.
Ja, ja. Es hat alles funktioniert. Und Gott sei Dank, Holzklopf, es ist auch nichts eingegangen. Mhm. Aber es war immer so ein bisschen das Gefühl, na, hoffentlich schafft's der noch.
Das kenne ich nur zu gut. Und wie du sagst, in Island viel Schotterstraße. Ja. Und da sind 10 Jahre was anderes wie ein Wohnmobil, das nur in Mitteleuropa auf Asphalt rumkutschiert wurde. Ich hatte sowas Ähnliches mal mit einem Dachcamper in Afrika. Da hat man uns auch nur noch einen anbieten können, der schon einige Jahre auf dem Buckel hatte, und das war kein Spaß.
Ja, vor allem frage ich mich gerade bei Island und den Schotterpisten, hattet ihr auch einen Ersatzreifen irgendwie mit an Bord?
Es war einer drinnen, ja.
Okay, immerhin.
Habt ihr den gebraucht?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Ah, okay.
Aber gut war, wieder Gaffertape mitzuhaben.
Das ist immer gut, das weiß man ja.
Da schicke ich da auch noch ein Foto dann für die Shownote.
Okay, cool, ich bin gespannt.
Weil gibt es eine Klappe, wo die Gasflaschen drinnen sind. Und der untere Teil der Klappe ist irgendwo weggeflogen dann. Und dann muss man die Klappe halt fixieren mit Gaffertape.
Ja, also das ist das Einzige, was in keinem Reisegepäck fehlen darf, Gaffertape.
Nein, absolut.
Damit macht man sich zur Not Schuhe, wenn es sein muss.
Ja, genau so ist es.
Ja. Und für die ganze Reiseplanung, die du vorhattest, hat das alles so funktioniert oder gab es irgendwelche unerwarteten Zwischenfälle?
Nein, das hat genial funktioniert.
Ja.
Insofern, weil meine Frau ist seit Jahren oder Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, will sie Wale sehen. Mhm. Und es hat nie richtig geklappt, ganz egal, wo wir es probiert haben. Und deswegen sind wir auch in Norden gefahren, da Richtung Akureyri. Und wir hatten dort 2 Walausflüge und bei beiden haben wir Wale mehr als nur gesehen. Also wirklich die klassischen Fotos machen können mit der Schwanzflosse und teilweise so nah, dass formatfüllende Videos mit dem iPhone kein Thema waren, weil der ist wirklich neben dem Boot aufgetaucht. Das Boot war, sagen wir mal, 30 Meter. Es waren so alte Holzfischerboote, also nichts von diesen Schlauchbooten, weil ich finde das schon ein bisschen übertrieben, die Wale mit Schlauchbooten zu jagen, sondern die sind alte, eigentlich Walfangfamilien, die jetzt umgesattelt haben auf Walsightseeing für Touristen. Und das hat super geklappt. Das heißt, das waren die ersten 2-3 Tage und dann sind wir langsam eigentlich Landschaft genossen zurückgefahren. Dann waren wir mit den Kinder eine Runde im Süden, den Golden Circle. Das hat auch gut geklappt. Dann sind wir 2 Tage auf ein 4WD, so ein Allradauto-Jeep umgestiegen und sind mit Frank gemeinsam ins Hochland hineingefahren. Haben dort eine Nacht, für das bin ich wahrscheinlich schon zu alt, in dem 4WD geschlafen, also die Kinder hinten auf der Rückbank umgeklappt und hinten und ich im Sessel. Aber das ist nicht mehr das, was ich brauche. Wir wollten eigentlich Milchstraße noch fotografieren. Das hat aber leider nicht geklappt. Nicht wegen dem Wetter, das wäre perfekt. Auch die Milchstraße war perfekt. Aber es ist entgegen der Planung doch auch, 2. Augustwoche, nicht dunkel genug geworden.
Okay.
Also die Sonne ist gegen erst 11:30, 12 endgültig untergegangen, beziehungsweise dann die blaue Stunde war vorbei und gegen 4 ist wieder aufgegangen und da ist es aber dazwischen nicht so dunkel geworden, als dass du auch nur ansatzweise eine Chance gehabt hättest.
Aber jetzt hast du nicht auch noch den Mond dazu gehabt als Licht.
Nein, das hat gepasst. Also es war die Milchstraße da und es war Neumond. Also die Bedingungen waren perfekt, aber es war einfach, die Sonne hat zu sehr um die Erde herumgeschaut sozusagen.
Das Restlicht der Sonne war noch zu stark.
Genau.
Ja, ich habe es tatsächlich letztes Mal auch hier in Kiel Innenstadt nochmal probiert, weil ich gedacht habe, ich sehe sie am Himmel schon so angedeutet. Ich mache mal vom Dachfenster aus eine Milchstraßenaufnahme. Ja, nee, das konnte man auch komplett vergessen, weil so eine Stadt ist auch sehr viel heller, als man denkt mit bloßem Auge.
Ja, ja. Also das
funktioniert
ist,
nicht.
Du gehst dann auf, weiß ich nicht, ich bin gegangen teilweise nur mehr auf 3 Sekunden und ISO 800, wo du normal gar nichts siehst von der Milchstraße oder wenig. Und das Bild war aber schon weiß vom Restlicht her. Und damit kannst du es vergessen.
Naja, da hätten wir uns den Tipp vom Milchstraßenprofi hier mal abholen sollen vorher.
Ja. Der hätte euch auch nicht helfen können, weil er kann das Licht auch nicht ausschalten.
Ja, genau.
Ja, aber du hättest wahrscheinlich das kommen sehen, dass es nicht klappt, oder?
Ich habe mich noch nicht konkret mit Island beschäftigt, aber ich weiß halt, dass wenn man zu weit nördlich ist, man keine Chance hat im Hochsommer in Anführungszeichen.
Ja. Es war klar, dass es im Mai und Juni nicht geht oder im Juli noch. August hätte man halt ein bisschen gehofft. Aber es war noch zu hell. Aber das kann sein, das geht ja dann relativ schnell, dass es 3-4 Wochen später schon wieder geht.
Mhm. Und übrigens, falls jemand hier gerade zuhört und sich denkt, ja Mensch, warum haben die Jungs keinen Filter davor gemacht? Es gibt doch die schönen Nachtfilter, Astroklar und Clear Sky und wie sie heißen. Die helfen nur gegen ein bisschen Licht, was eine blöde Färbung hat. Die nehmen nicht das komplette Restlicht weg, was in der Atmosphäre ist. Das funktioniert nicht mit Filtern. Nur mal so am Rande bemerkt.
Ja, nur das Spektrum von ganz bestimmten Lampen in Straßen, Laternen genau. und Ähnlichem.
Genau.
Aber die Sonne fällt da nicht drunter.
Jetzt warst du offensichtlich ja schon mehrfach in Island. Fährst du nochmal?
Wenn es sich ergibt, mitunter. Aber ich habe jetzt eigentlich so die Bullet Points abgehakt.
Mhm. Ah, du hast quasi ja. dir so eine, wie sagt man heute neudeutsch, so ja. Bucketlist gemacht,
was, ja, was du sehen musst. Ja, das ist auch immer nächst. Also die Sachen habe ich gesehen und auch schöne Fotos davon. Mhm. Sei es die ganzen Wasserfälle, die haben wir im April schon großteils machen können. Sei es die Wale und diese Geschichten. Aber eben auch die 2 Tage im Hochland waren, also wir sind um 4 dann losgefahren, wieder aus dem Hochland hinaus, da sind wir gefahren 4-5 Stunden und sind, glaube ich, hatten, aber da kann der Frank sicher noch mehr erzählen, sicherlich 20 Mal Flüsse, die wir furten mussten, weil es da keine Brücken gibt, sondern mhm. fast einfach nur das mhm. Wasser durch und hatten da Sonnenaufgänge und Lichtstimmungen, unglaublich. Und das in Kombination mit den unterschiedlichen Farben, die man ja kennt von den Fotos, einmal braun, einmal schwarz, einmal weiß mhm. von den Steinen und das dann aber noch im richtigen Licht, nicht? Weil du kannst das natürlich alles fotografieren bei Regenwetter oder bei bewölktem Wetter, aber wenn die Sonne halt sich zur Verfügung stellt, du weißt ja, dann sind die Fotos halt 5 Stufen besser.
Ja, klar, wenn du dann noch ein bisschen Wolken dazwischen ja, hast, die so genau schöne Lichtspots auf die Landschaft erzeugen, ist natürlich am besten, klar.
Also da schicke ich da 1-2 Fotos für die.
Ja, das wäre schön, damit die Hörenden da auch was zu gucken haben, wenn sie wollen. Mhm. Das kommt dann natürlich auf unseren Blog auf fotofonie.de, in die sogenannten Shownotes, die hier zu dem Podcast dazugehören. Falls du, der du uns gerade zuhörst, keine Shownotes siehst, dann könnte es an deinem Player liegen. Ruf einfach die Webseite fotofonie.de auf, da findest du die Informationen dann auch. Nochmal aber zurück, also du hast dir quasi sozusagen Motive vorgenommen, die du sehen und fotografieren wolltest auf Island und die Liste hast du jetzt quasi vollständig abgearbeitet und deswegen ist es jetzt nicht mehr so dringend, dass du wieder hin musst?
Ja, ich glaube, es gibt andere Ziele, die ich noch nicht gesehen habe in meinem Leben und es geht halt ums Reisen und ums Sehen.
Ja.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, wieder 1-2 Wochen hinzufahren, nur halt, ob ich es jemals wieder wie dieses Jahr sehen werde, das sei dahingestellt, ne?
Aber es ist jetzt nicht so deine Lieblingsinsel, auf die du unbedingt jedes Jahr einmal musst oder so ein magischer Ort oder irgendwie sowas.
Nein, da bin ich eher der verschiedene Sachen sehen möchte. Mhm.
Verstehe. Was ist denn dein nächstes Ziel, was du auf dem Plan hast?
Momentan ist noch nicht wirklich was geplant, außer Venedig im Nebel im November. Aber ansonsten schauen wir mal.
Okay, cool. Hast du vielleicht für unsere Hörer aus deiner Erfahrung heraus ein paar Empfehlungen, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte oder ein Foto von machen sollte, wenn man die Chance hat, nach Island zu kommen?
Es kommt darauf an, wie lang man ist, glaube ich. Man darf nicht unterschätzen, wie weit doch Island ist. Ich meine, Island ist größenmäßig nicht größer als Österreich, ziemlich gleich. Ich habe es verglichen, ein bisschen größer. Österreich hat, glaube ich, 90-100, also Österreich ist 90% von Island oder so in der Größenordnung. Aber einmal rundherum fahren, nachdem das alles bis auf 50 Kilometer rund um Island alles nur, also nicht einspurig, aber also zweispurig ist sozusagen, brauchst du einfach Zeit. Also ich würde niemandem raten, erster Tipp ist, sich Zeit zu nehmen. Wenn du nicht mehr als 2 Wochen hast, dann such dir einen Landesteil aus. Mhm. Dann mach vielleicht den Süden, weil da gibt's eh so viel. Und wenn es das zweite Mal kommst, dann den Westen oder den Norden. Aber nicht versuchen, einmal die Sachen, die eh schon 10.000 Mal fotografiert sind, abzufotografieren. Mhm. Sondern lieber zu sagen, okay, ich mache nur den Süden oder ich mache nur den Süden plus das Hochland vielleicht, solche Geschichten.
Wie hältst du es für dich? Machst du auch so Tage ohne Fotografie, dass du sagst, ich will auch einfach mal nur da sein, ein bisschen in die Gegend gucken? Oder sagst du, nee, wenn ich schon da bin, dann auch jeden Tag Foto, Foto, Foto?
Wenn das Wetter passt, dann schon Foto, Foto, Foto. Mhm. Weil dann kommt man ja nicht mehr hin. Und den Luxus der Zeit, dass ich sage, ich bleibe da jetzt 2-3 Tage, hast du ja meistens dann gerade bei so einem Land nicht. Mhm.
Ja gut, aber man kann, also gut, du hast jetzt Glück mit dem Wetter gehabt, keine richtigen Schlechtwetterphase gehabt, aber ich sag mal so, die Tage, wo es halt nicht zum Fotografieren geeignet ist, die würden sich dann ja anbieten, um auch einfach mal in der warmen Stube zu sitzen, ein Buch zu lesen oder
ja, das ist ja klar.
Landeskost zu genießen.
Ja, genau.
Was würdest du sagen, war das wichtigste Ausrüstungsteil, das du mit hattest für Island? Gaffertape, haben wir schon gelernt.
Genau, also nicht Foto, es ist sicher das Gaffertape. Es ist so.
Ja, und zum Fotografieren?
Ein gutes Stativ und Filter.
Mhm. Ah, Filter, okay, gut. Aber eine Drohne hattest du auch mit, haben wir am Anfang schon gehört. Die kam auch diesmal wieder zum Einsatz. Ist das noch die von Beate?
Ja, ja.
Ah, die durftest du behalten.
Die von Beate, okay. Ja, ja, die habe ich dann, also DJI Mini 2. Mhm. Und das ist ein guter Punkt. Ich komme immer mehr dazu, Aufnahmen zu machen, die du halt normal nicht machen kannst.
Ja.
Sei es jetzt der Wasserfall aus eben 50 Meter Höhe, wirkt anders.
Ja.
Und teilweise kriegst du auch Blickwinkel hin, die teilweise kannst du solche Sachen gar nicht aufnehmen.
Machst du dann mehr Foto- oder Videoaufnahmen damit?
Ich mache schon auch Video, um die kurz zu posten und so, aber hauptsächlich mache ich viel mehr Fotos und deswegen bin ich wirklich am Überlegen, den Sensor noch einmal abzugraden, weil der ist natürlich, ja, okay für so ein kleines Ding, aber könnte natürlich besser sein, gerade wenn das Licht ein bisschen schlechter ist. Solange du ISO 100 sozusagen hast, genug Licht, ist kein Thema. Aber in dem Moment, wo das Licht ein bisschen schlechter ist oder weniger Licht da ist, eine Langzeitbelichtung geht nicht mit einer Drohne, ne?
Ja. Jetzt Sensor austauschen, sagst du, das bedeutet aber eine ganz andere Drohne kaufen. Du kannst genau. Nicht einfach die Kamera umstöpseln.
Nein. Ja, größere Drohne oder was auch immer.
Ja, und der Sensor, der bei der Mini, DJI Mini drin ist, der entspricht ja ungefähr dem, was man so heutzutage in Smartphones auch schon mit sich rumträgt. Also,
ich glaube, es ist größer. Es ist ein 1-Zoll-Sensor.
Ja, in der größer. Mini ist schon der, okay.
Ja. Nein, der ist nicht, er ist gar nicht so schlecht, sage ich einmal. Mhm. Aber könnte halt noch ein bisschen besser sein.
Das heißt, du hast die Pro im Auge?
Ich habe noch gar nichts im Auge, weil weil was dagegen spricht wiederum, meiner Meinung nach, man darf jetzt nicht von Island auf alle anderen Länder schließen. Das Problem mit Island ist, oder nicht das Problem, sondern du kannst dort fast überall fliegen. Du brauchst, außer wo es nicht erlaubt ist, sind die Nationalparks. Da brauchst du Ausnahmegenehmigung. Und bei den großen Hotspots steht meistens Drohnenfliegen verboten. Das ist aber nichts im Vergleich, so wie die Möglichkeiten in Deutschland, Österreich, also in Mitteleuropa sind, wo ja mehr verboten als erlaubt ist. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, die Frage ist, brauche ich wirklich eine Drohne? Wie oft kann ich damit fliegen?
Was sagst du denn dazu, Harald? Du bist ja auch Drohnenbesitzer und Benutzer.
Ich sehe es ähnlich. Man muss halt in Mitteleuropa und ganz besonders eben in Ländern wie Deutschland, Österreich oder so schon einiges an Aufwand betreiben, um up to date zu sein. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wo darf ich fliegen? Brauche ich eine Genehmigung, die Genehmigung einholen und so weiter. Mhm. Das nimmt einem ziemlich den Spaß, weil man eben mehr mit Verwaltung und Vorschriften beschäftigt ist, als mit dem eigentlichen Fliegen und Fotografieren. Zumal im Moment es auch keine Drohne gibt, die jetzt attraktiv wäre aus Fotografensicht, seitdem es die neue europaweite Drohnenverordnung gibt.
Genau.
Weil die spannendste Drohne, die ich ja schon in vorherigen Podcasts mal berichtet habe, die ich selber habe, die Mavic 2 Pro, die wiegt eben 7 Gramm zu viel, um in die interessante Kategorie eingestuft zu werden. Und solange es da nichts gibt, was eben diese 7 oder 8 Gramm leichter ist, ist es auch weniger spannend.
Okay, das wundert mich jetzt, dass DJI dieses Problem noch gar nicht erkannt und adressiert hat. Also ich bin jetzt mit Drohnen nicht so am Gucken, bin da nicht up to date, aber ich hätte erwartet, dass genau das von DJI als nächstes angegangen wird. Also hier das Pro-Modell muss halt noch 8 Gramm leichter werden und dann kommen wir mit der Pro 2 Mark 2 raus oder so.
Ja, da warte ich sehnsüchtig drauf, dass da was kommt, aber ist leider noch nicht passiert.
Ist nicht passiert, okay, erstaunlich.
Welche Grenze merkst du da?
Die 900 Gramm Grenze.
Ah ja, okay. Ja.
Und die hat halt 907 oder 906, ganz genau auswendig weiß ich nicht. Man könnte es wegfeilen, dann lässt sich das Problem sicher lösen, nur dann wird man sicher keine Zulassung mehr bekommen.
Ja, ich denke mal, andere Akkus die ein bisschen weniger Kapazität dann haben, wäre vielleicht das auch ein Weg.
Das war meine größte Hoffnung, ja, dass man ganz schnell ans Ziel quasi kommt, aber da hat sich leider nichts getan.
Erstaunlich. Schade. Vor allem höre ich so nebenher, ja, wenn ich, was heißt höre, ich lese mehr, also wenn ich im Internet so ein bisschen rumgucke, immer wieder von Durchbrüchen bei der Akkutechnologie, dass es da immer wieder neue, ja, Rekorde gibt, Leistungen pro Gramm zu speichern. Da hätte ich auch gedacht, dass sich das vielleicht schneller in ein reales Produkt umschlägt und damit die Akkus leichter werden bei gleicher Flugzeit. Aber ist noch nicht passiert offensichtlich.
Ja, das müsste ja eigentlich auch eine einfache Lösung zu dem Thema sein.
Ja, deswegen, also 7 Gramm am Akku weglassen und dann braucht man auch ziemlich sicher keine große neue Zertifizierung oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach leichter hinterher. Hm. Technisch sicher ganz leicht möglich. Ich sehe es nur so, DJI hat keine wirkliche Konkurrenz und solange sie nicht dazu gezwungen werden, quasi vom Markt, können sie sich auf ihre Lorbeeren ausruhen.
Naja, aber gut, ja, die werden ja auch einen Umsatzrückgang bei der Mavic Pro 2 seit dem Erlass dieser aktuellen Regelung gespürt haben.
Ich weiß es nicht. Also, weiß nicht, wie es das du siehst, aber ich glaube, dass da der europäische Markt nur ein Teil von denen der Markt ist. Die haben einen Riesenmarkt in Asien ohne Kontrolle. Die haben einen Riesenmarkt in Amerika ohne Kontrolle. Ich weiß nicht, ob die so unbedingt für den europäischen Markt was bringen müssen.
Okay. Ja, das halte ich für realistisch. Ich meine, sie haben es ja mal getan mit der ersten Mini, ja, mit 249 Gramm, um eben die 250 zu unterbieten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Firma so im Zugzwang ist von dem, was man so mitkriegt. Die verkaufen sich immer noch ziemlich gut. Auch was ich mitbekomme, weil sich viele halt auch in Europa und speziell in Deutschland nicht unbedingt an die Vorschriften halten. Ich weiß nicht, wie viel du in Österreich oder so fliegst, aber ich bin in der ganzen Zeit, in der ich fliege, auch noch kein einziges Mal kontrolliert worden.
Ja, ich auch nicht. Also wenn, dann sind es maximal Besserwisser.
Ja, die hat man immer. Also wenn man irgendwo ist, wo andere Menschen sind, dann findet man die immer, die sich gestört fühlen, obwohl die Drohne weit genug weg ist und ja.
Aber ja, die auch die Regeln gar nicht kennen, weil in Wahrheit mit der Mini 2, mit den neuen Verordnungen, darfst du fast überall fliegen.
Yep.
Selbst über Personen.
Bist du eigentlich mal mit deiner Drohne auf Island über so eine Kante vom Wasserfall, also sozusagen mit dem Fluss oben mitgeflogen, ja, und dann so rüber, dass man runtergucken kann?
Ja.
Das finde ich immer sehr cool.
Naja, und es gibt natürlich auch, ich habe da 4 Fotos mittlerweile geschickt.
Mhm. Ich kann nebenbei, während ich aufnehme, ganz schlecht mir das jetzt angucken.
Ja, kannst nachher schauen. Aber da ist eines dabei, eben vom Buerfoss, von oben, und das sind ganz andere Aufnahmen. Also du die Landschaft, du kriegst neue Punkte, neue Perspektiven von Fotos, die du so gar nicht zusammenbringst. Und das ist das Spannende dran.
Kann ich nur unterstreichen.
Okay, ich habe jetzt das Unmögliche möglich gemacht und habe nebenbei doch mal in meine E-Mails geschaut, damit ich weiß, wovon du redest. Ja. Okay, ja. Stimmt. Das sieht man wirklich selten. Aber die meisten Leute natürlich von der Straße aus quer rauf fotografieren. Und du hast jetzt von oben senkrecht runter fotografiert. Ja.
Genau.
Ja, die Schwanzflosse von dem Wal ist auch beeindruckend groß, ja.
Und das andere sind die 2 Landschaften da im Hochland drinnen, ne?
Ja. Sehr schön. Sind da bei den beiden Landschaftsaufnahmen deine Filter zum Einsatz gekommen? Verlaufsfilter oder so für den Himmel? Wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Ja, cool. Sieht gut aus. Aber wir müssen auch ein kleines bisschen unbequeme Dinge hier nennen. Es war ja nicht nur alles eitel Sonnenschein und schöne Fotos. Dass bei deinem ersten Besuch eine Drohne verloren gegangen ist, haben wir schon gehört. Ich weiß aber auch, dass noch was anderes kaputt gegangen ist, jetzt in der 2. Tour.
Genau.
Was war denn da los?
Also da kommen wir jetzt zurück zu dem Abend im Hochland, wo dann die Kinder im Auto hinten geschlafen haben, ich alles hergerichtet habe und dann schauen wollte, ob ich die Milchstraße fotografieren kann. Also Kamera ist hergerichtet, Stativ ist hergerichtet, Stativ fällt runter.
Wo runter?
Na, einfach nur vom Beifahrersitz auf dem Boden, also nichts Essentielles,
okay,
auch keine Kamera noch drauf.
Ja.
Aber die Aufnahme für die Schnellwechselplatte, diese 2 Nippel oder wie man sagt, weißt, wo du die Schnellwechselplatte hineinschiebst sozusagen.
Die Klemme
haben sich
oben.
So verbogen. Genau, die Klemme oben. Mhm. Genau, die haben sich verbogen.
Wow, da ist es aber wirklich aus so einer knappen Höhe, muss aber echt unglücklich gefallen sein, dass sich das verbiegt.
Ja, ich habe es dann versucht zurückzubiegen und dann ist sofort gebrochen. Also ja, das ist einfach ein sprödes Material, das ist wahrscheinlich auf diese Kraft nicht ausgelegt.
So, dann ist die Aufnahme kaputt. Also die Aufnahme im Sinne von die Aufnahme oben für die Kamera, nicht Fotoaufnahme. Das heißt, du konntest dann auch die Kamera nicht mehr zum Halten bringen an dem Abend?
An dem Abend nicht, weil wir eben im Hochland waren und die restlichen Stative unten waren, aber einen Tag später hatte ich wieder einen Ersatzkopf.
Ah, du warst sehr schlau, Ersatzkopf mitnehmen. Das ist ein guter Tipp.
Ja, das wäre aber auch so ein Thema, was man alles mitnimmt, was man nicht braucht.
Normal braucht man es nicht, aber wenn man es dann hat, in so einem Fall, ist es natürlich
genau.
Gut. Ne?
Ja.
Und das Gaffertape konnte nicht helfen für die eine Nacht?
Ja, es war dann nicht notwendig, weil die Milchstraße nicht zum Fotografieren war. Okay, also insofern war es dann egal.
Gibt es eigentlich einen Fotoladen auf Island, wo man mit sowas zur Not hinfahren könnte und sagen, ich kaufe mir was als Ersatz?
Also ich glaube, dass das wenn dann alles nur in der Gegend um Reykjavik ist.
Und das wäre zu weit weg gewesen?
Das wäre in dem Fall auf jeden Fall zu weit weg gewesen.
Okay. Amazon Same Day Delivery ist wahrscheinlich auch nicht.
Na, glaube ich nicht.
Oh Mann. So, dann hast du mit deinem Ersatzstativ den das Rest der Reise bestritten.
Genau.
Ja, okay.
Also eben den Ersatzkopf, ich habe einfach den Kopf dann umgeschraubt von einem Stativ aufs andere.
Ja, klar, verstehe. Und der kaputte Kopf ist inzwischen repariert oder was hast du damit gemacht?
Ja, da muss ich, obwohl du kein Geld kriegst, doch kurz für den Hersteller Werbung machen.
Du, für gute Leistung immer gerne.
Also das war ein Rolle-Stativ oder Kopf. Also ich habe so während der Pandemie mittlerweile zwei Rolle-Stative, das kleine Traveler und der große Lion Rock. Mhm. Und von dem kleineren habe ich am großen den Kopf gehabt und habe jetzt, wie ich zurückgekommen bin, es hat dann ein bisschen gedauert, am 16.8., ich habe es genau aufgeschrieben, denen eben geschrieben, dass die Schnellwechselplatte oder die Aufnahme für die Schnellwechselplatte gebrochen ist und ob sie sowas als Ersatzteil haben und was das kosten würde.
Mhm, weil war ja ein selbstverschuldeter Fehler.
Natürlich, klar.
Ja, klar.
Und die Antwort von am nächsten Tag von Rollei war, von welchem Lion Rock denn das stammt, weil die Rechnungsnummer, die ich ihnen gegeben habe, ist nicht von dem Kopf. Weil von der Bestellung, also es war vom Kleinen der Kopf auf dem Großen und deswegen die falsche Rechnungsnummer. Und ich hatte die.
Hast du es aber schwer gemacht?
Ja, genau. Und ich hatte auch diese Platte oben mit dem Schrauben, der sich schwer drehen hat lassen, schon heruntergenommen. Und dann kam vom Support auch noch die Rückfrage, so nicht ich zitiere im Original, nicht unerwähnt lassen möchten wir, dass die Kopfplatte von den Kugelköpfen nicht abgenommen werden können. Diese werden in der Produktion aufgesetzt und fest verklebt. Diese Platte abzunehmen geht meistens mit einer unausweichlichen Beschädigung des Kopfes einher.
Okay, aber du hattest sie abgenommen.
Ja, genau.
Okay.
Ich habe ihnen dann zurückgeschrieben, danke für die Rückmeldung. Sorry für die Verwirrung, also es ist das andere Stativ. Und zum Thema des Abnehmens habe ich zurückgeschrieben, spannend, bei mir hat sich die Schraube der Kopfplatte mit einem Imbusschlüssel aufmachen lassen, streng aber doch. Und dann kam, weiß ich nicht, zwei Stunden später die Rückmeldung, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ich habe jetzt einen Kopf für die Traveler S hier, den ich Ihnen als Ersatz schicken kann. Passt diese Lieferadresse noch? Sobald Ihre Bestätigung erfolgt, sende ich Ihnen den Kopf. 5 Tage später war der Kopf da. Und ich meine, das ist halt schon ein Service, wo man sagen muss, puh.
Ja.
Ich meine, ich weiß schon, dass der wahrscheinlich in der Produktion wenig kostet, wahrscheinlich.
Naja, aber kostenlos ist er mit Sicherheit nicht und vor allem auch nicht der Transport hier nach Deutschland. Also das, warte mal, jetzt blöd nachgefragt, hast du den jetzt kostenlos bekommen oder musstest du den bezahlen?
Nein, Ersatz, kostenlos.
Den ganzen Kopf?
Ja, okay. Ich habe auch den Versand nicht das gezahlt, gar nichts.
Ja. Und das, obwohl es noch nicht mal irgendwie Gewährleistung oder Garantie war.
Gar nichts.
Oh, das ist nett. Aber vielleicht, sag mal, meinst du, das ist schlau, dass du jetzt hier im Podcast drüber sprichst, nicht, dass denen einfällt, dass sie doch noch eine Rechnung schicken?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, die sind einfach sehr unkompliziert und sowas sollten wir erwähnen. Ich hatte da auch voriges Jahr im Herbst bei denen eine Webcam gekauft und da war das Gleiche. Mhm. Die ist defekt angekommen und nach zweimaliger Rückfrage innerhalb von einer Stunde Mail-Ping-Pong. Wir stecken Ihnen eine Webcam in die Post. Danke, bitteschön.
Ja. Hast du den kaputten Kopf retour geschickt? Wird der repariert?
Nein. Das soll ich wegschmeißen.
Okay. Ja, das ist jetzt so. Also, die Leistung an sich finde ich cool. dass dir schnell geholfen wurde und unbürokratisch, ja. Das ist natürlich super. Ich fände es so ökologisch gesehen jetzt natürlich noch viel schöner, wenn das Altteil repariert werde und nochmal ja, einen Zweck zugeführt wird.
Das wäre gut.
Weil das ist ja nicht gut, viel kaputt gegangen, sondern...
Nein, ich werde schauen, dass ich ihn zur Platte bekomme oder wie auch immer.
Ja.
Das, was ich aber gemacht habe, und ich habe schon lange darüber nachgedacht, den großen Stativkopf zu bestellen und den Gimbalkopf zu bestellen, gerade bei Sport und so, habe ich jetzt bei Roller bestellt.
Kann ich verstehen nach der Erfahrung. Und vor allem, dass man so schnell einen Ansprechpartner hat, der dann auch zügig reagiert. Das
absolut,
ist leider nicht absolut selbstverständlich in der Branche.
Nein, überhaupt nicht.
Ja. Und bei Stative schon zweimal nicht, gell, Dieter?
Ja. Ja, ich habe aber noch einen positiven Bericht gleich, den schiebe ich dann mal nach. Also es gibt noch eine Firma, die mich bisher ganz angenehm beeindruckt hat in dem Bereich.
Ich glaube auch, dass es nur mehr zwei Möglichkeiten gibt. Entweder die Firmen sind positiv oder sie stellen sich eher auf die minimalste Gewährleistung hinunter, was sie vertraglich müssen. Es gibt nur, meiner Meinung nach gibt es nur mehr die zwei Punkte.
Ja, schade eigentlich. So ein guter Mittelweg. Ich meine, du wärst ja sogar zufrieden gewesen. Schnelle Antwort, schnelle Reaktion und eine Rechnung. Das wäre ja alles okay gewesen, ne?
Ja, natürlich. Ja, sicher, ja, absolut.
Hauptsache, jemand redet mit dir.
Ja, absolut. Und das ist teilweise halt nicht der Fall.
Ne? Ja, genau. Daran scheitert es leider. Oder man versteht sich dann nicht, weil irgendwelche Mitarbeiter in sehr Billiglohnländern eingesetzt werden oder so. Das habe ich leider auch schon erlebt.
Ja, genau. Oder halt auch, dass diese Sachen halt einmalig aufgelegt werden und die gar keine Ersatzteile haben.
Ja, das ist dann auch blöd.
Aber auf der anderen Seite, parallel dazu, zeitgleich passiert, habe ich vor... Na ja, Schnee ist übertrieben, aber vor 4 Jahren an Samsonite so einen Trolley fürs Handgepäck gekauft. Nämlich deswegen, weil der nur 1,7 Kilo leer hat. Und ich verwende den eigentlich als Fototrolley, weil die anderen Fototrolley kannst du in Wahrheit fürs Fliegen vergessen, weil die haben selber leer schon 4, 5, 6 Kilo.
Richtig, genau.
Da kannst du genau nichts hineingeben.
Zumindest nicht nach den offiziellen Regeln, ja.
Ja, und ich versuche halt... Ich glaube, es sagt keiner was, wenn du mal 9 Kilo hast oder so. Oder die Kamera noch rausnehmen kannst und dann wieder drunter bist. Aber wenn der Trolley 5 Kilo hast und du gibst 8 rein und du stehst dort mit 13 und es prüft wer, dann hast du halt schlechte Karten. Deswegen den Samsonite, der hat leer 1,7 Kilo. Und dann habe ich halt 2 so Inlays drinnen. Und damit komme ich wirklich auf 6, 7 Kilo, die ich zuladen kann. Und den hatte ich 2017 gekauft. Den habe ich also vor Corona sicher in diesen 2, 3 Jahren, die ich ihn gehabt habe, weiß ich nicht, 60, 70 Flugreisen. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs. Also der hat viel mitgemacht und auch viel Fotoreisen immer da drinnen. Mehr oder weniger der Fototrolle. Und da war jetzt eine Aufhängung von einem Rad kaputt. Auf die Homepage von Samsonite gegangen und die arbeiten mit so Repair Center, glaube ich, nennen sie es. Und bei uns da, 15 Kilometer entfernt, gibt es ein House of Samsonite, hingefahren, was sie machen können. Und die haben einfach das ganze Teil, also die ganze Aufhängung, das kann man abschrauben, ausgetauscht, fertig, danke, Wiedersehen.
Ja, das finde ich dann auch sehr schön.
Also, das sind halt Sachen, warum soll ich überlegen, einen anderen Koffer zukünftig zu kaufen?
Ja, genau. Und das mit einer Kleinstreparatur im Prinzip.
Ja,
ist ein zweites Leben für das Ding. Ja,
ja,
super genau gemacht, ja. Und da muss ich an der Stelle jetzt einfach ganz klar nochmal sagen, das ist hier auch kein Werbeblock für Samsonite, wir werden da nicht für bezahlt. Das hat Manfred jetzt einfach aus seiner Erfahrung erzählt.
Ja, sorry.
Wir haben da nichts von. Nee, ich will es nur ganz kurz sagen, nicht, dass jemand glaubt, wir machen hier verkappte Werbung oder so. Das hat damit nichts zu tun. Nee, finde ich schön, solche Beispiele, wenn das noch funktioniert und wenn die Firmen auch verstehen, dass es vielleicht schlau ist, das wieder so einzuführen, wenn sie es in der jüngsten Vergangenheit abgebaut haben, solche lokalen Center, die vor Ort helfen oder dass man zumindest zentral schnell reagiert mit Versand von Ersatzteilen.
So ist es.
Bei manchen Firmen wäre man ja schon froh, wenn man überhaupt Ersatzteile bekommen kann für Geräte, die eigentlich noch tipptopp sind, wo aber halt nur ein Teil davon kaputt ist. Und dann muss man das Ganze wegwerfen, wenn es nach den Herstellern geht.
Ja. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das geht nicht. Naja. Jetzt hast du gerade eben ganz im Nebensatz mal kurz Corona erwähnt.
Ja.
Wenn ich jetzt schon mal jemand aus Österreich in der Leitung habe, der mir sozusagen live ein bisschen was erzählen kann, wie es real aussieht. Wie ist bei euch die Situation rund um Corona zurzeit?
Also wir sind, glaube ich, wieder mal 2 Wochen vor euch. Das heißt, wir sind jetzt bei 100 und waren vor 2 Wochen bei 70.
Schon mitten in der 4. Welle also.
Was sie endlich gemacht haben, sie veröffentlichen seit neuestem gesplitterte Zahlen. Und zwar einen eigenen Zahl für Geimpfte und für Nicht-Geimpfte. Mhm. Und das ist sehr spannend. Also sie haben gerade Wien, glaube ich, jetzt vor einer Woche veröffentlicht. Da sind die Geimpften bei 14, 15, 7 Tage sind jetzt. Ja. Und die Nicht-Geimpften bei knapp 300.
Boah. Wow. Okay. Man könnte daraus ablesen, die Impfung nützt ein bisschen was.
Ja, noch extremer ist es bei den Spitalsfällen. Mhm. Da haben sie jetzt auch angefangen, obwohl es da lang herum geeiert haben mit Datenschutz und DSVGO und bla bla bla. Aber sie haben es jetzt veröffentlicht, dass eben, glaube 90% bei den, also nicht intensiv, nicht geimpft sind. Und bei intensiv weit über 90%. Und auch dann noch dazu gesagt, die, die geimpft waren, sind aber Leute mit Vorerkrankungen, beziehungsweise Vorerkrankungen, wo man schon weiß, dass die Impfung wahrscheinlich nicht zu helfen wird. Also Autoimmunkrankungen und alles das. Mhm, Ja, Impfquote ist leider noch einmal 2% unter den von euch schon niedrigen Werten.
Ja. Habt ihr auch solche interessanten 2G, 3G-Regeln für die Gastronomie und sowas
in Aussicht? Ja, wir hatten sehr lange, wir haben schon sehr lange, also seit den ersten Öffnern, die 3G-Regeln. Mhm. Gerade in Wien und Wiener Umland gibt es sehr wohl auch PCR-Tests, also umsonst. Das heißt, es ist im Prinzip 3G und sie sprechen halt davon, das auf 1G, 2G zurückzufahren.
Also ich finde das ja ganz spannend für jeden, der sich gerade fragt, 2G, 3G, was ist gemeint, wer es in der Nachricht nicht mitbekommen hat. In Hamburg wird zum Beispiel ein Verfahren ausprobiert, also Hamburg in Deutschland, ein Verfahren ausprobiert, wo man den Gastronomen freistellt, dass sie sagen können, bei uns können Gäste reinkommen, in den Innenraum auch, die genesen oder geimpft sind, aber nicht negativ getestete, die müssen draußen bleiben, testen gilt nicht, das nennt sich dann eben 2G dieses Verfahren, also genesen, die können reinkommen und das ist für den Gastronomen dann von Vorteil, weil er die Tische auch wieder enger stellen darf.
Ja,
dann.
Klar.
Also attraktiv gemacht für die Gastronomen, so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, eine Sogwirkung auf die Gäste auch auszuüben, dass man sagt, lass dich impfen, dann kannst du hier auch rein. Kleiner Nebeneffekt, auch das Personal der Gastronomie muss dann geimpft sein oder genesen.
Ja.
Das hängt da mit dran. Und einige Leute hier in Deutschland sagen, ja, das ist Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür. Andere sagen, nö, das ist ganz geschickt gemacht, um nochmal so ein bisschen Motivation aufzubauen, kann man auch sagen. Dass alle sich nochmal fragen, ob sie vielleicht doch sich impfen lassen. Also vor allem die, die bisher nur aus Bequemlichkeit oder weil es vom Termin wegen Urlaub nicht gepasst hat, dass die jetzt vielleicht doch nochmal den Weg ins Impfzentrum oder zum Hausarzt finden. Ist das bei euch dieselbe Situation?
Ja, so ähnlich, genau. Mhm. Also sie überlegen, die Nachtgastronomie auf 1G oder 2G hinunterzubringen. Und es haben jetzt angefangen, Universitäten auf 1G zu gehen, gerade die Medizinuniversitäten.
Was ist dann 1G geimpft?
Naja, nur geimpft aus.
Nur Geimpfte dürfen dann quasi rein?
Ja, weil die machen ab dem dritten Semester, arbeiten die in Spitälern, ne?
Ja.
Also immer natürlich ist dieses, ich glaube, das ganz kurz nur noch, dieses 1G heißt natürlich immer Klammer auf, wenn es nicht medizinische Gründe gibt, warum du nicht impfen kannst. Klammer
zu. Ja, gut, das ist richtig, ja.
Ich glaube schon, dass das was bringt, aber es ist halt schwierig.
Meine Erfahrung aus Österreich ist, dass diese 3Gs aber so gut wie nicht kontrolliert werden. Ich kenne es aber nur aus Kärnten. Sieht das im Wiener Umland ähnlich aus?
Wann war das?
Ja, diesen Sommer, sage ich mal, also Juni und Juli.
Ja, sie fangen, es gibt zwei Arten von Lokalen, glaube ich. Die einen, die es ernst nehmen, die anderen, die es weniger ernst nehmen. Hm. Und sie haben jetzt aber angefangen, da dass die Strafen, ein bisschen die Daumenschraube für die Lokale anzuziehen. Und es wird jetzt immer mehr kontrolliert. Also dieser Unterschied zwischen jetzt und Juni zum Beispiel.
Mhm, verstehe, ja.
Ihr habt nicht zufällig gerade eine größere Wahl bei euch im Land vor euch?
Nein, das ist unser Glück, aber aber umso mehr hat es mich ja erstaunt, um den Ball zurückzuspielen, dass die deutsche Bundesregierung dann doch sich durchringen konnte ab 15. Oktober, glaube ich, dass die Tests nicht mehr gratis sind.
Ja, das sehen wir dann, ob das so kommt. Dazwischen ist ja erst noch die Wahl.
Ja, ja, ich sage ja, aber es ist zumindest angekündigt.
Ja, genau. Schauen wir mal.
Ja, ja.
Würde ich sagen.
Bei euch in Österreich ist es auch so, dass man die Tests selber machen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das immer noch so?
Das haben sie schon ziemlich abgeschafft. Also Wien hat es noch drinnen gehabt. Also Wien hat es schon lange nicht mehr. Es war ein recht cleveres Verfahren eigentlich, dass du das mit Videounterstützung mehr oder weniger machst.
Mhm, ja.
Und damit dokumentierst, weil die Tests sind ja dieselben.
Mhm.
Und wir kriegen auf Krankenkassenkosten auch pro Person ab 14 Jahre 10 Tests und Monat.
Oh, schön.
Das haben sie aber auch schon gesagt, dass das irgendwann ablaufen wird. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt Gott sei Dank schon seit, also zweite Impfung war am 22. Juni, aber ich versuche trotzdem, wenn ich wem triff oder so, ich mache halt zumindest einen Schnelltest.
Ja.
Aber es ist halt leider so, die, die es ernst nehmen, sind eh geimpft und machen auch noch die Tests, nicht?
Und tragen Maske,
ja,
obwohl genau. Sie nicht müssen.
Ja, genau so ist es.
Genau.
Da unterscheiden sich unsere beiden Länder wahrscheinlich kaum und viele andere auch nicht.
Ja, ja.
Jetzt Thema Corona, ich will das nicht allzu weit auswalzen, aber es ist eine ganz gute Brücke zu meinem Thema, was ich angekündigt habe. Und zwar hatte ich ein Foto-Event besucht. Das Naturfoto-Festival in Fürstenfeldbruck. Die Naturfototage, die sind einmal im Jahr. Letztes Jahr sind sie ausgefallen, weil ging nicht zu organisieren. Und dieses Jahr ist mit Hygienekonzept nach Corona-Vorschriften, ist da an die Veranstaltung durchgezogen worden. Das fand ich ganz schön und habe gesagt, okay, da bin ich dabei, da bin ich traditionell gerne da, weil man eben Leute treffen kann. Und das ist jetzt anderthalb, fast zwei Jahre nicht möglich gewesen, aus der Branche wieder Leute zu treffen und Freunde auch zu besuchen, die dort wohnen. Und da habe ich gesagt, okay, ich unterstütze das auch, wenn die das ordentlich machen da. Es war ja auch in der Phase, wo wir gerade in einem guten Inzidenzwert lagen. Ich sagte, das kann man verantwortungsbewusst, kann man das machen. Und war ganz erstaunt, wie das auch vor Ort organisiert war. Ich fand es sehr positiv. Also es wurde stark kontrolliert an den Zugängen. Es war immer jemand präsent, der auch ein Auge drauf hatte. Und wenn man übers Gelände gegangen ist, wurde man von Ordnern oder Organisatoren sogar der Veranstaltung öfters mal angesprochen, die Maske wieder richtig aufzusetzen, falls sie aus Versehen verrutscht war und sowas. Das fand ich sehr gut. Es gab überall Desinfektionsmittel an den Ein- und Ausgängen. Und es war eine Obergrenze von Besuchern festgelegt. Es hieß, es dürfen maximal 450 Personen auf dem Gelände gleichzeitig sein. Und das wurde eben durch so Zugangskontrolle, wo die Leute so Klicker haben und zählen, wer geht rein, wer geht raus, festgestellt, dass da eben nie zu viele Personen zeitgleich auf dem Festivalgelände waren. Das fand ich wirklich gut gemacht. Ich hatte es am Anfang erst ein bisschen falsch verstanden, was sie mit 450 Personen maximal meinten. Ich dachte, im Biergarten dürften maximal 450 sitzen, aber es war das ganze Gelände gemeint. Es waren sehr viel weniger Aussteller als sonst da. Man muss sagen, also auch so von den Zuschauerzahlen, ich sag mal, normalerweise sind da gleichzeitig, sag ich mal, um die 1000 Leute mindestens auf dem Gelände, wenn auch schönes Wetter ist und so. Die Aussteller waren deutlich weniger da jetzt, also ungefähr die Hälfte würde ich schätzen oder noch weniger. Und normalerweise gibt es ein Gebäude, in dem zwei Etagen als Messe dann so Ausstellungsstände als Messe aufgebaut sind. Da hatte man die obere Etage komplett gesperrt und hat in der unteren Etage die Stände etwas weiter auseinandergestellt und eine sogenannte Einbahnstraßenregelung gebaut. Das heißt, man konnte zur einen Tür in das Gebäude rein und konnte dann genau einmal rund gehen und kam dadurch automatisch an allen Ständen vorbei. Es waren auch Absperrungen dazwischen aufgebaut, so dass man nicht einfach plötzlich von einem Stand dann doch an den anderen rüberhüpfen konnte über den Gang oder so. Da wurde auch drauf geachtet. Ich bin sogar einmal tatsächlich angegangen worden, weil ich mich über eine Absperrung hinweggesetzt habe. Okay, fand ich in dem Moment ein bisschen komisch, weil ich stand wirklich nur einen Meter daneben und habe mich einmal kurz unter der Absperrung durchgeduckt, aber die Regeln sind die Regeln und letztendlich fand ich es auch ganz gut, dass ich angesprochen wurde, weil ich denke, dass andere, die die Einbahnstraßenregelung vielleicht missachtet haben, dann auch angesprochen worden sind. Also das hat funktioniert in meinen Augen und ich habe mich da auch echt sicher gefühlt und es hat Spaß gemacht und unter anderem hat es deswegen Spaß gemacht, weil ich da den Kollegen Löffler getroffen habe vor Ort.
Ganz zufällig.
Ganz zufällig im Biergarten, ja. Nachdem wir zwei Tage vorher die Fotofonie 194 aufgenommen hatten zusammen. Wie fandst du's?
Also ich fand den Biergarten und die Leute, die ich getroffen habe, super. Den Ausstellungsteil habe ich nur ganz kurz im Vorbeilaufen mitgenommen, weil du weißt ja, ich war ziemlich unter Zeitdruck.
Ja.
Wenn da nicht zwei gewisse Freunde im Biergarten gewesen wären, dann
wärst du vorbeigefahren.
Wäre mein Auto nicht von der Autobahn abgebogen.
Ja. Fand ich sehr schön, dass du das gemacht hast.
Aber was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, dass die da ein gutes Konzept hatten und eben auch darauf geachtet haben, dass es eingehalten wird. Weil ich kenne andere Beispiele, teils weil ich selber erlebt habe, zu meinem Schrecken, aber auch von Erzählungen, dass Hygienekonzepte zwar vielleicht existieren, aber komplett ignoriert werden. Und die Ergebnisse davon sieht man ja jeden Tag aufs Neue. Und von dem her fand ich es gut, wenn man so eine Veranstaltung durchzieht, was sicherlich mit große Einbußen für die Veranstalter einhergeht, aber trotzdem darauf geachtet wird, dass es vernünftig abläuft.
Das fand ich auch cool von den Veranstaltern. Also mit dem einen oder anderen habe ich mich auch unterhalten. Und es war ja definitiv weniger Publikumsverkehr als in den Jahren davor. Das hat ja ein Blinder mit dem Krückstock quasi gesehen. Trotzdem waren die alle positiv gestimmt und haben gesagt, nee, das ist okay, wir sind zufrieden mit der Menge Besuchern. Da haben wir ungefähr mit gerechnet. Es kommen sogar fast mehr, als wir gedacht haben. Und es war eine gelöste, positive Stimmung überall. Das fand ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Ich habe auch einen Vortrag mir angeguckt, weil eigentlich ist das Naturfotofestival in Fürstenfeldbruck bekannt für die Live-Vorträge. Das heißt, Fotografen stehen vorne auf der Bühne und zeigen auf großer Projektionsleinwand ihre Bilder und erzählen ihre Erlebnisse dazu. Dieses Vortragsformat mag ich sehr, sehr gerne, weil es eben auch live gesprochen wird und nicht einfach irgendein Videotape ist, was da läuft, oder ein Streaming von YouTube. Und ich habe mir mal wieder den Vortrag von Norbert Rosing angeguckt, Mein wildes Deutschland, das Original, hieß es diesmal. Das Original ist neu dazugekommen als Zusatz. Ja, ich habe den Vortrag schon oft gesehen, ich mag ihn einfach. Was mir aufgefallen ist, dass der Norbert die Bilder austauscht. Also der aktualisiert seinen Vortrag, ist nicht immer wieder genau dasselbe. Einige Stellen kannte ich natürlich schon, die Einleitung, wie es losgeht, wie er zum Fotografieren gekommen ist als Naturfotograf und so, die ist natürlich logischerweise immer dieselbe. Aber es gab neue Bilder aus ganz Deutschland, die aktuell eingefügt worden sind. Also wer den Vortrag vor, sag ich mal, 5 oder 10 Jahren schon mal gesehen hat und sieht jetzt irgendwo Schilder in seiner Stadt, dass Norbert Rosing einen Vortrag hält, Mein wildes Deutschland, kann ruhig nochmal hingehen. Ihr werdet neue Bilder und neue Geschichten sehen und hören. Das fand ich zum einen cool. Ich fand es toll, dass wieder solche Vorträge möglich waren und auch durchgeführt worden sind, obwohl die waren mit Sicherheit wirtschaftlich nicht die Wucht für die Aussteller und für die Vortragenden, weil da wurde auch ein ganz rigoroses Hygienekonzept im Vortragssaal durchgeführt. Ich muss mal gucken, ob ich das Foto finde und hier in die Shownotes reinmache. Ich habe den Vortragssaal mal, die Bestuhlung mal fotografiert von oben, von der Empore runter. Es wurde wirklich so ein Schachbrettmuster realisiert, mit immer mindestens 2 Plätzen links und rechts von einem besetzten Platz freigelassen. Auf der Empore oben wurden sogar ganze Reihen zwischen den Leuten freigelassen. Das heißt also, die Belegung im Saal war definitiv unter 50%, wenn der Saal ausverkauft war.
Eher weit unter 50%, ja, ja. Oder? Wenn 2 Sitze freigelassen, ja, ja. Wahrscheinlich auch noch etwas lichter bestuhlt in der Tiefe.
Ja, unten im großen Saal sind die Abstände zwischen den Reihen größer gemacht worden. Und damit dann das Schachbrettmuster trotzdem noch dazu. Mhm. Auf der Empore konnten sie die Stühle nicht weiter auseinanderstellen, also den vorderen zum hinteren. Da haben sie dann einfach komplette Reihen gesperrt und trotzdem auch so im Versatz die Leute auf die Plätze gelassen.
Aber gemeinsame Leute nebeneinander, oder?
Ja, das konntest du machen. Du konntest dich zu zweit nebeneinander setzen, aber nicht zu dritt oder zu viert. Und dann, es gab immer so Plätze so für zwei Leute. Und dazwischen waren immer mindestens 2 Plätze frei. So, und da muss ich sagen, das ist wirklich das gemacht und auch wirtschaftlich mitgetragen, was man vorher angekündigt hat. Und nicht dann gesagt, wir könnten ja doch mehr Leute reinlassen und noch ein paar Mark doch verdienen. Da sieht ja keiner, komm, machen wir schnell. Nein, das wurde wirklich durchgehalten. Und das muss ich sagen, Respekt.
Ja, vor allem, also ich als jemand, der solche Veranstaltungen selber schon veranstaltet hat und weiß, mit welchen Kosten das verbunden ist und wie eben die Auslastung im Saal sein muss, damit sich das trägt. Kann ich nur sagen, Hut ab, da hat wahrscheinlich irgendjemand mitgesponsert, weil sonst wäre das eigentlich nicht möglich.
Ja, ich glaube, das war wirklich darauf ausgelegt, einfach so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so, wir machen jetzt mal wieder eine Fotofestival-Veranstaltung nach 1,5 Jahren.
Ja.
So einfach, wir sind noch da, wir leben noch, uns gibt's noch, so nach dem Motto. Nee, fand ich gut. Und auch der Vortrag, wie gesagt, hat mir gefallen. Und ja, Norbert ist ja auch ein Mensch, zu dem kann man hinterher nochmal hingehen, ein paar Worte mit ihm reden. Das finde ich auch immer sehr schön, sowas, wenn man da bisschen Zeit auch zu hat. Ein bisschen Zeit hatte ich unter anderem auch am Olympusstand. Das wird vielleicht einige Hörer interessieren. Ich konnte tatsächlich mal den neuen weißen Riesen in die Hand nehmen. Also das 150-400, das sagenumwobene, von dem es ja nur ganz wenige im Original zu kaufen gibt und wo auch pro Monat nur relativ wenige hergestellt wird, weil, glaube ich, immer noch Handarbeit, zumindest der Zusammenbau. Und ja, schönes Objektiv. Ich konnte nicht viel damit ernsthaft fotografieren. Klar, ich habe ein paar Aufnahmen auf dem Gelände so gemacht. Ich hatte mir was anderes gewünscht, das war leider aber nicht realisierbar vor Ort. Aber was mir aufgefallen ist, das fand ich überraschend und auch jeder andere, der das Objektiv in die Hand genommen hat, war, oh, das ist ja richtig leicht. Also jeder war überrascht davon bei der Größe. Naja, Micro Four Thirds ist nicht wirklich groß, aber man hat so eine gewisse Erwartung, wenn man dieses Volumen sieht, was das wohl wiegt als Objektiv und es ist leichter, als man denkt. Das fand ich ganz faszinierend. Und ansonsten fand ich cool, es ist echt durchdacht. Die Funktionen hat mir kurz jemand erklärt am Stand und dann konnte ich damit auch schon flüssig arbeiten. Einschwenken vom Telekonverter ist super gelöst, auch gesperrt, dass man ihn nicht aus Versehen reinschwenkt, wenn man das möchte. Alles so Sachen, so Handling habe ich ein bisschen ausprobiert und bin voll und ganz begeistert. Bildqualität, soweit ich sie checken konnte, ist auch super. Da gucke ich mal, ob ich 2, 3 Fotos vielleicht auch in unsere Shownotes stelle, damit man mal sieht, was die Brennweite so bedeutet zwischen 150 und 400 Millimeter und dann noch den Telekonverter einschwenken. Ich habe da jemanden von hinten auf dem Hinterkopf fotografiert. Ich hoffe mal, dass die Persönlichkeitsrechte da soweit okay sind, dass ich die Fotos zeigen darf, weil die Dame ist nicht wirklich zu erkennen, meiner Meinung nach. Falls ich da aber Zweifel haben sollte, werde ich die Fotos vielleicht doch nicht veröffentlichen, wenn ich es mir normal angeguckt habe, aber ich denke, das wird gehen. So, aber trotzdem, das war auch ganz cool. Das kann man eben nur vor Ort machen, ne? Wenn man hingeht und kann das mal in die Hand nehmen, weil ausgeliehen kriegt man das Ding gerade nicht, weil ist zu nachgefragt und zu wenige davon in Europa verfügbar zurzeit, als dass man als Pressevertreter oder überhaupt als Normalsterblicher das mal ausprobieren kann. Einfach so, da muss man wirklich auf ein Festival oder eine Messe gehen. Und das fand ich klasse, dass das möglich war. Also da nochmal auch vielen Dank an das Team von Olympus, was den Stand da betreut hat. Namentlich der Erik Scheuermann. Viele Grüße, falls du zuhörst, Erik.
Von mir auch.
So, und dann habe ich ja angekündigt, positives Erlebnis im Bereich Stativhersteller. Da waren auch mindestens 2 auf der Messe vertreten. Und mit einem hatte ich einen näheren Kontakt, mich ein bisschen unterhalten, weil mir das gefallen hat, was ich gesehen habe. Und dann fasst man das ein bisschen an, kommt ins Gespräch und so weiter. Und da hat mich am Ende gar nicht mal mehr so sehr das Stativ als Ding interessiert und was es kann oder nicht, sondern der menschliche Kontakt zu dem, der da eben auf dem Stand stand. Wir reden über den Vertrieb von Faisol und zwar war es der österreichische Kollege in dem Fall, der für den Europavertrieb wohl zuständig ist. Er sagt, er ist Distributor, hat die Distribution unter sich. Und da fand ich, war das Coolste, was ich bisher gehört habe, ich habe eine Kleinigkeit an dem Stativ bemängelt und gesagt, mir ist die Mittelsäule zu lang. Gibt's die auch in kurz? Und er hat gesagt, nee, die gibt's nicht in kurz. Die ist halt so lang und die wird mitgeliefert. Aber wenn du die in kurz haben magst, dann sag mir einfach Bescheid, falls du dich für das Stativ entscheidest. Wir haben eine Werkstatt, da gehe ich kurz rüber. Dann kannst du sagen, wie viel Zentimeter das Ding haben soll. Dann schneiden wir dir das ab, kleben dir die Aufnahme unten wieder rein für den Haken. Und dann ist es wie original, nur kürzer. Sowas können wir machen, weil wir eben wissen, wie es geht und weil wir die Werkstatt da haben. So, und das sind so die zwei Geschichten, die mich wirklich begeistern, dass jemand das ernst nimmt, wenn man sagt, ich hätte gern dies, ich hätte gern das. Und er sagt, ja, verstehe ich. Und hat auch noch eine Lösung und sagt, kein Problem, wir können das machen. Ruf mich einfach an. So, das geht halt eben auch so in die Richtung von dem, was Manfred eben erzählt hat mit seiner Serviceerfahrung. Sowas begeistert mich halt. Ich habe aber trotzdem noch kein Stativ gekauft. Ich benutze mein altes noch ein bisschen, bis es auseinanderfällt. Habe ich dann beschlossen im Nachgang.
Mich begeistert es, wenn ein Hersteller nicht gleich beleidigt ist, wenn man ihm einen Vorschlag macht,
ja.
Was man gerne anders hätte.
Mhm, das auch.
Das kenne ich gerade im Stativbereich auch ganz anders.
Richtig, ich leider auch. Aber da war es wirklich so, du fühlst dich ernst, also ich fühlte mich ernst genommen. Ne? Einfach zuhören, was will der Kunde, drüber nachdenken, was kann ich ihm anbieten, eine vernünftige Lösung bringen.
Ich glaube halt, dass das weniger mit der Firma am Ende zu tun hat, als mit der Vertriebsform. Und es ist halt leider heutzutage so, ganz egal, auf Messen, wo auch immer, du sprichst eigentlich nur mit dressierten Hörnchen, die einfach das erzählt bekommen haben. Und dasselbe ist ja auch im Callcenter. Die haben ihre Listen, die sie abarbeiten. Und die können nicht auf eine Idee eingehen, weil sie haben A, das Fachwissen nicht und B, ist diese Anfrage nicht in ihrem Skript drinnen. Und das ist das Hauptproblem, glaube ich. Und wenn du dann halt jemanden hast, der weiß, dass sie eine Werkstatt haben und der auch vom Fach ist und sich auskennt, warum das ein Thema für dich ist, dann kann er da auch die Antwort geben. Aber oft sind es halt nur mehr wirklich dressierte Hörnchen, die halt den Job machen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich habe sowas auch schon mit dem Vertriebschef für ganz Europa erlebt, wo ich sagen muss, von dem erwarte ich einfach, dass er eben mehr kann als nur auswendig Gelerntes wiedergeben oder bestimmte Dings abarbeiten, sondern dass er ein Interesse daran hat, zuzuhören und Feedback zu bekommen, was die Kunden denn eigentlich gern hätten.
Gebe ich dir hundertprozentig recht, aber auch da hast du auch leider Gottes, und ich habe sowas immer in den großen Firmen, wenn ich wo in großen Firmen gearbeitet habe, das sind halt dann keine Botschafter der Firma, der hat seine Aufgabe, der macht seinen Job, Militär sage ich immer dazu, der General, der ist dafür angestellt, der macht seine Sachen, links, rechts, interessiert ihm nicht. Und leider in vielen Firmenphilosophien erreichen die mehr als vielleicht der, der das Produkt liebt und sich auch noch damit auskennt.
Yep, leider. Aus Kundensicht freut man sich aber dann umso mehr, wenn man solche Geschichten hört, wie die von euch heute.
Ja. Ich habe ein Produkt im Internet entdeckt. Da könnte es sein, dass die Hersteller auf die Kunden gehört haben, als sie das Ding entwickelt haben. Habe ich so den Eindruck. Weil stellt euch mal vor, ihr habt sicherlich, bei Harald Weisis, bei Manfred gehe ich fest davon aus, Kugelköpfe schon mal benutzt.
Ja, natürlich.
Was ist das Nervigste bei einem Kugelkopf, bei der Bedienung?
Einzustellen, wie grob er zum Einstellen geht oder wie.
Ja, er sackt manchmal nach, ne, wenn die Klemmung nicht gut genug gelöst ist. Und wenn ich den Kugelkopf, wenn ich die Kamera 90 Grad zur Seite wegkippen will, haben die meisten Kugelköpfe ja nur so eine kleine Aussparung. Das geht also nur an genau einer Stelle, dass man den Kugelkopf auf 90 Grad bringen kann. Und ich nehme an, da haben sich einige beschwert bei der Colorado Tripod Company in Denver, USA, weil die haben einen Stativkopf entwickelt, der nennt sich Aspen und ist ein Kugelkopf, tja, der sehr frei schwebend sozusagen in seiner Halterung drin ist. Der ist nicht so umfasst von einem kompletten Gehäuse. Und dadurch kann man den quasi zu jeder Seite, also nach links und nach rechts, einfach so auf 90 Grad und sogar ein bisschen weiter runter abkippen, wenn man das möchte, ohne dass man da so eine kleine Aussparung irgendwo anvisieren und genau treffen muss. Das ist mir als erstes aufgefallen. Wenn man den so sieht auf einem Produktfoto, fällt einem der Kopf sowieso auf, weil der hat eine Kugel, die ist durchlöchert. Diese Löcher sind, glaube ich, aus Marketinggründen gemacht, weil sie sollen darauf hinweisen, dass die Kugel innen hohl ist. Damit werben sie zumindest ganz doll und sagen, ja, die ist leichter. Statt den typischen 140, 150 Gramm für eine Kugel in dieser Größe, macht so eine hohle Kugel nur ein Gewicht von 70 Gramm aus. Und ich glaube, mit diesen Löchern, damit man durchgucken kann, das soll es einfach symbolisieren. Ansonsten wüsste ich nicht, wofür die Löcher irgendeinen Sinn oder Zweck haben. Aber der fällt schon sehr auf.
Kann sich besser Dreck drin sammeln.
Ja, und wieder rausfallen auf der anderen Seite.
Hoffentlich.
Na, aber du hast ja auch die Fotos gesehen, Harald. Der ist schon aufsehenerregend, der Kopf, wenn man den so sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Dann ist ein sehr großer Knopf an der Seite, mit der man eben die Klemmung der Kugel bedient und damit wahrscheinlich das sehr feinfühlig, aber mit Kraft machen kann, sodass der Kopf auch wirklich gut und stabil klemmt, weil sie sagen, da sackt nichts nach. Gut, das behauptet jeder Hersteller von Kugelköpfen, aber ich habe noch ein paar Reviews mir angeschaut von Leuten, die ihn zum Testen hatten, die sagen, nee, ist wirklich bombenfest, so wie man ihn hält und dann schön festdreht, dann bleibt es auch so, da sackt nichts nach, das wurde getestet. Er verfügt trotzdem über eine Friktionseinstellung, damit man eben, wenn die Klemmung geöffnet ist von der Kugel, trotzdem gegen gewissen Widerstand anarbeiten kann, wenn man das möchte, damit die Kamera auch nicht so leicht mal nach links oder rechts einfach wegkippt. Er hat die klassische Panoramadrehung, allerdings unten unter dem Kopf, also so wie es viele Kugelköpfe haben. Leider nicht oben in der Schnellwechselhaltung für die Kamera. Da mag ich das ja am liebsten, wenn da die Panoramadrehung untergebracht ist. Und damit bin ich auch schon ganz oben angekommen bei dem Kopf. Der hat eine Schnellwechselklemme oben drauf mit einem Hebelchen. Also nicht mit der klassischen Drehschraube, um die Kamera mit Akaswiss-kompatiblen Platten auf den Kugelkopf zu setzen, sondern so ein Klapphebel, bei dem man einfach sieht, ob er halb offen ist, ob er zugeklemmt ist oder ganz offen. Das sieht man einfach, der lässt sich halt schnell bedienen. Und er hat eine Arretierung, so dass er nicht, wenn er einmal zugeklappt ist und die Kamera eingeklemmt ist, dass er nicht einfach wieder aufgeht. Da muss man eine kleine Entriegelung ziehen und dann kann man ihn aufklappen. Die ist aber wohl auch laut Beschreibung ohne große Kraft zu entriegeln. Das finde ich gut gemacht. Der Hit an der Schnellwechselklemme mit dem Hebel ist allerdings, dass die einstellbar ist, die Klemme. Weil ich habe öfter schon mal, ich habe Klemmen, die sind nicht einstellbar von einem namhaften Hersteller. Die haben eine gewisse Breite, wenn sie zu sind, zugeklemmt. Und wenn dann die AK Swiss Platte da nicht hundertprozentig reinpasst, weil jemand die vielleicht nicht so gebaut hat, wie es der Hersteller der Klemme vorgesehen hat, dann passt es manchmal nicht. Und bei dieser Lösung hier, Colorado Tripod mit dem Kugelkopf Aspen, da ist die Schnellwechselklemme oben, die ist einstellbar, wie weit die Klammern, die Backen also zugehen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man jede beliebige Platte damit eingeklemmt bekommt, sofern sie überhaupt über Schwalbenschwanzprofile verfügt. Das finde ich ganz gut gemacht. Wer da Spaß dran hat, kann sich den ja vielleicht mal selber angucken. Auch das hier ist keine bezahlte Werbung, sondern ich habe den Kopf gefunden. Ich fand ihn außergewöhnlich. Ich wollte ihn euch einfach mal vorstellen, weil er hat mir auf den ersten Blick sehr, sehr gut gefallen. Und ich war schon ganz kurz davor zu sagen, vielleicht mal bestellen. Und dann habe ich gesehen, na, er ist mir ein bisschen zu hoch insgesamt. Er baut sehr hoch auf für meinen Geschmack. Das fand ich
und
dann
auch sehr breit, finde ich.
Nicht sehr schön. Genau, ich finde ihn auch mit dem Knopf zum Feststellen für die Klemmung, ich finde ihn dadurch auch sehr breit. Das ist richtig. Da hätte man vielleicht einen anderen Drehmechanismus vielleicht noch finden können, der nicht ganz so ausladend nach links oder rechts ist. Aber es ist ein Schaustück, also muss man schon mal sich angeguckt haben. Ich mache einen Link natürlich in die Shownotes.
Ich habe mir gerade angeschaut. Schaut spannend aus.
Ja.
Spannend auch, dass es den offensichtlich in zwei Materialien gibt.
Ja, in Schwarz und in Silber sozusagen.
Ah, na, es wird noch eine Titan.
Ah, Titan. Genau. Ja, okay.
Die Titan-Version hat auch nicht die Löcher drinnen.
Mhm.
Kostet aber auch die Kleinigkeit von $600.
Die Titan-Version.
Ja.
Der andere ist deutlich günstiger.
Ja. Hälfte fast.
Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich einen Kopf zu kaufen oder zuzulegen, kann ja mal gucken, ob das was für ihn ist. Ich meine, es gibt ein ähnliches Prinzip, auch von einer US-Firma, die nennt sich Akratec. Ich glaube, GPX heißt deren Kopf, der so ähnlich konstruiert ist.
Genau, der ist mir auch als erstes dazu eingefallen.
Der ist aber auch platzsparender, der GPX von Akratec.
Ja, und wahrscheinlich, ich schaue gerade, ob ich ein Gewicht finde. Ach, die Amerikaner mit ihrem Pfund, die nicht umzurechnen sind, wenn man es nicht weiß. Aber auf den ersten Blick scheint er mir auch noch leichter zu sein.
Mhm.
Ja, 450 Gramm und der andere. Ja, die mit Hohlkugel und Löcher drin wiegen sie gleich.
Mhm.
Wobei, also die Gewichtsersparnis war das, was man auf den ersten Blick meint, das ist, worum es bei dem Kopf geht. Mhm. Aber wenn man dann sieht, dass es gerade mal 440 mit Hohlkugel und 500 Gramm mit dem normalen Kugel sind, dann weiß ich nicht, ob 60 Gramm das jetzt unbedingt wert sind, dass man da eine potenzielle Dreckspeicherung mit eingebaut hat.
Ja, womit Colorado Tripod wirbt, ist ja, dass sie sagen, die Haltekraft bei dem Kopf für das Gewicht, das er hat, ist ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Mhm.
Ja, aber muss ich 60 Gramm einsparen? Das ist meine Frage. Weil die Haltekraft wird mit beide Kugeln gegeben sein, schätze ich mal.
Ja, die 60 Gramm sparst du ja aber nicht nur durch die hohle Kugel ein, sondern auch durch das Material bei dem anderen Kopf, wo die Kugel voll ist. Also deswegen ist der Unterschied nicht so groß, denke ich.
Also so wie ich es verstanden habe, sind die beide aus Aluminium. Oder eben natürlich der teurere aus Titan. Aber
ja.
Der mit der hohlen Kugel ist so oder so aus Aluminium.
Der ist aus Aluminium, genau.
Und egal ob hohl oder eben die Standardkugel, die man ja auch bestellen kann.
Also mit einem ordentlichen Stativkopf kann man Sachen sicher und stabil halten. Und damit kommen wir zur wahrscheinlich stabilsten Kamera der Welt. Das hat der Harald hier ins Dokument reingeschrieben. Was hat es damit auf sich, Harald?
Ja, ich dachte, ich kann mal was anderes Positives berichten, was ich so nicht erwartet hätte. Und zwar ist mir beim Klettern mein iPhone aus der Hosentasche sozusagen rausgerutscht, weil die Tasche plötzlich ein Loch bekommen hat, was ich nicht gemerkt habe. Und dann einfach das iPhone mein Bein runtergerutscht vollends und auf dem Stein gelandet ist. da noch so circa 60, 70 Zentimeter auf dem Display über den Felsen, auf leicht geneigtem Fels gerutscht ist, bevor dann die Kante kam. Und dann ist es mir 30, 35 Meter, wir haben es nicht nachgemessen, aber so ungefähr die Höhe müsste es gewesen sein, nach unten gesegelt, in Anführungszeichen. Und man kann sich leicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat, dem hinterher zu gucken.
Ja.
Da im Seil
nicht schön
eingebunden, konnte ich auch nicht den Schritt machen, um es quasi festzuhalten oder dergleichen.
Das wäre auch dumm, glaube ich, wenn man selber gerade im Gebirge steht, irgendwas hinterher zu hechten.
Ja, natürlich, aber gut, ich war ja eingebunden, ich hätte nicht abstürzen können, aber so, ich konnte mich in dem Moment auch nicht diesen einen Meter zurückbewegen. Also das Seil war hier Hilfe und Verhinderung zugleich.
Ja, Absturzverhinderung im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht fürs Telefon.
Nee.
Und dann ist das Ding unten auf dem Boden auf Granit aufgeschlagen und in tausend Stücke gesprungen, oder was?
Das Bild hatte ich im Kopf, ja. Weil der Wandfuß ist Stein und danach geht's ziemlich steil bewaldet nach unten. Und ich dachte, entweder ist es auf dem Stein gelandet, dann finde ich es vielleicht, oder ich finde die Stücke davon. Mhm. Oder wenn es weitergeflogen ist, dann finde ich es nie wieder, weil das wäre aussichtslos gewesen.
Und das war ja jetzt gar kein so altes, ne? Das war schon das
aktuelle. Nein, das habe ich, genau, das ist das 12er von letztem Jahr.
Eieieiei. Versichert?
Nein, natürlich nicht. Oh. Weil ich werfe mein Telefon normalerweise nicht runter. Ich hatte auch nie eine gesprungene Scheibe oder irgendwas kaputt. Aber ich habe halt die Rechnung mit einer stabileren Hosentasche in meiner Kletterhose gemacht.
Und die hat aber spontan Lochfraß bekommen, oder was?
Ja, die sind aufgeklebt, also das sind so Taschen auf dem Oberschenkel, kennt man ja von verschiedensten Hosen, und die sind aufgeklebt und der Kleber hat sich wohl diesen Sommer zu viel Sonne abbekommen, was auch immer, auf jeden Fall hat er sich unten gelöst, unbemerkt, weil ich habe extra noch geguckt, unten, also bevor wir losgeklettert sind, ob alles okay ist, war tipptopp und ja, dann war die Stimmung im Keller, ja, sozusagen.
Du hast dein Phone, weil du auf die Tasche vertraut hast, hast du nicht irgendwie eine Absturzsicherung, so ein Benzel dran, wie ich das habe?
Das weißt du ja, dass ich das schon lange wollte, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Mhm. Und das hat ja bisher auch immer funktioniert. Mhm. Und deswegen war es einfach so in der Tasche.
Ja. Da habe ich, also ist jetzt Salz in die Wunde, es tut mir leid, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen eine richtig coole Idee gesehen, um iPhones oder überhaupt Smartphones anzubinden an irgendwas. Das besteht im Prinzip nur aus einer ganz kleinen Nylonschlaufe, die man hinter das Phone irgendwie in Position bringt. Man hat ja meistens eine Hülle drumherum und legt es quasi in so eine Hülle rein, hat so eine Art Anker innen drin und da ist so eine kleine Nylonschlaufe dran fest und dann kannst du da jeden beliebigen Clip, so ein Lanyard einhängen, was einen Haken hat. Mhm. Das habe ich also, habe ich gesehen und habe das mal flugs nachgebaut mit Gaffertape. Gaffertape und ein Stück Nylonband. Ich das mal nachgebaut, das Prinzip, und das funktioniert wirklich. Also kann ich dir nachher mal von meiner Bastelei, kann ich dir mal privat eine Inspiration schicken, damit das nächste unbedingt Telefon nicht auch komplett zerschellt.
Ja. Wir sind dann weitergeklettert, weil blieb uns nichts anderes übrig. Und beim Abseilen in der dritten Länge ist mein Freund zuerst abgeseilt, war also zuerst wieder unten am Boden und ruft dann von unten hoch, gute Nachrichten. Und ich, ja, hast du es gefunden? Und er, ja, und es tut noch. Ich, wie, und es tut noch? Es ist an einem Stück. Ja, es ist an einem Stück und ich kann auch im Glas nichts sehen. Also kein Kratzer, kein Sprung, einfach gar nichts.
Da hast und du aber auch Glück gehabt.
Ja, ich glaube, da habe ich Riesenglück gehabt. Aber ich muss auch sagen, als das iPhone 12 Pro auf den Markt kam, hat der Apple ganz groß angekündigt, das stabilste Glas aller Zeiten und so, wie es halt immer so ist. Und ich dachte, ja, erzählt halt. Mhm. Mir egal, ich schmeiß eh nicht runter.
Ja.
Und ich gebe zu, jetzt glaube ich ausnahmsweise mal so Marketing-Aussagen, weil dass da noch ein Stück zu finden war, hätte ich nie im Leben erwartet. Und es tut alles wie am ersten Tag. Das ganze Telefon hat keine einzige Macke. Krass. Also weder im Glas vorne, auf der Rückseite ist ja auch Glas. Mhm. Die Kameras haben nichts abbekommen.
Wahnsinn.
Der ist, glaube, einen Edelstahlrahmen außenrum, der hat nichts abbekommen. Lediglich die Neoprenhülle außenrum, da sind die Ecken jetzt ziemlich malträtiert. Aber das ist was, was man in so einem Fall, glaube ich, nachvollziehbar verschmerzen kann.
Auf jeden Fall. Dafür ist die Hülle ja genau da. Okay, hat sich ja ganze Arbeit geleistet. Also Neoprenhüllen scheint man empfehlen zu können.
Ja,
Habt ihr finden können, wo das aufgeschlagen ist?
Es lag unten am Wandfuß auf dem Stein-Erde-Laub-Gemisch.
Aha.
Ob es da jetzt zuerst aufgeschlagen ist oder nicht, das lässt sich im Nachhinein nicht sagen.
Hm.
Es sind keine Stücke aus dem Fels rausgebrochen, auf jeden Fall.
Aber dass in der Nähe ein Baum ist oder so, der das gebremst hat. Irgend sowas muss doch,
das wäre mein Tipp, oder? Ist durchaus denkbar, ja.
Oder ein großes Moospolster.
Ganz klar.
Ja.
Aber wir können es nicht nachvollziehen.
Ja, ja, dass im Baum gefallen ist und vom Baum dann nur mehr 2 Meter runter oder so irgendwas.
Durchaus denkbar, ja.
Oder ein trainiertes Eichhörnchen hat das Ding im Flug abgefangen und sanft zu Boden gebracht.
Ja, aber es hat mich keiner um Nüsse erpresst oder dergleichen. Also ich habe, mein Freund hat auch keinen Finderlohn verlangt. Es lag einfach nur da und hat sich gefreut, dass es sich wieder mit meiner Uhr koppeln konnte.
Schön. Das ist ja mal erfreulich dann noch ausgegangen.
Ja, absolut.
Aber bis zu dem Moment am Abstieg, wo es gefunden wurde, hast du natürlich die ganze Zeit das schlechte Gefühl gehabt, dass das Ding kaputt und weg ist, ne?
Ja, ja, definitiv. Ich habe schon überlegt.
Schon bestellt das nächste.
Nee, nicht wirklich. wo kriege ich eine neue SIM-Karte her? Und warte ich noch, bis es ein neues iPhone gibt? Oder hole ich mir ein günstiges? Oder wie oder was? Also die Stimmung war sowas von im Keller.
Oder endlich mal ein Samsung.
Das war zum Glück nicht in meinem Kopf.
Ah, ja, Mensch, Glückwunsch. Glück im Unglück.
Schön. Also eine Kamera hätte ich nicht runterwerfen möchten. Eine andere Kamera sozusagen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Kamera, nicht mal so eine TAF-Kamera oder wie sie früher hießen, gibt's glaube ich mittlerweile eh nicht mehr.
Doch, doch.
Die gibt's noch?
Okay. Die TAF TG6 oder 7 ist glaube ich die aktuelle im Moment.
Dazu noch eines. Ich habe bei meinem Handy so eine Hülle, die so 2 kleine Löcher hat, wo du eine Schlaufe schon durchziehen kannst.
Mhm.
Und normalerweise im Urlaub oder so habe ich eine zweite Hülle mit,
ja,
wo eins durchgezogen ist und wo dann einfach so ein Clip, Achtung, nächste Werbung von Big Design drauf ist.
So ein Anker.
Das ist so ein Anker von Big Design, genau. Ja. Und dann schnappe ich mal halt die Schlaufe von der Kamera, wenn ich an Stellen, wo man halt nicht wirklich filmen sollte, über der Brüstung oder solche Geschichten, damit genau das nicht passiert.
Ja.
Ja, also meine Hülle bekommt jetzt auch 2 kleine Löcher.
Nee, mach keine Löcher rein. Ich warte, ich erkläre dir das
okay,
nachher.
Okay, ja, ich lasse mich überraschen.
Das ist so genial und so einfach, man muss drauf kommen. Und danke Instagram für die Werbung, die immer dauernd zwischen den Bildern einblendet. Eigentlich will ich die Werbung nie sehen, aber in dem Fall hat sie mich bereichert. Ich habe das Produkt nicht gekauft, sondern ich habe es einfach nachgebaut, weil es so einfach ist. Man muss nur auf die Idee kommen.
Mir ist auch spannend.
Ja. Aber du warst klettern am Berg, so mit Seil und allem, also Hilfsmitteln. Du machst kein Free Climbing oder gar Parkour.
Ich mache kein Parkour, aber Free Climbing.
Aha.
Wobei das meistens missverstanden wird. Free Climbing heißt einfach nur, dass man sich nur am natürlichen Fels hochzieht und Seile und Haken etc. nur zur Sicherung für den Fall des Absturzes sind.
Ja.
Also du schraubst dir keinen Haken hinein, also kein dir nicht, sondern in die Wand keinen Haken hinein, an dem du dann einen Tritt hast sozusagen. Das lasst dir
genau, und wenn da schon ein Haken ist, dann trete ich auch nicht auf den drauf oder ziehe mich an dem hoch oder dergleichen, sondern Free Climbing heißt in dem Sinne, man klettert nur am Fels und alles Künstliche ist einfach nur zur Sicherung,
ja,
falls man stürzt.
Ja. Ja, ich wollte ganz elegant auf das Ende dieser Episode hinwirken, das jetzt unweigerlich naht. Es war sehr schön mit euch, fand ich eine schöne, lockere Gesprächsrunde, hat mir sehr gut gefallen. Und zum Rausgehen für uns alle habe ich noch was und auch für die Hörer zum mal angucken, also Eigenstudium bitte.
Wollte noch auf eine Frage dann zurückkommen, aber du mir ganz am Anfang gestellt hast, ich habe in der Zwischenzeit das noch einmal nachgeschaut wegen den Tipps, was man nach Island mitnehmen sollte.
Okay.
Vom Gewand her ist klar, Zwiebellook, das ist eh für jeden ganz klar. Aber ich glaube, unbedingt Badesachen nach Island mitnehmen. Also Badeschlappen und Hausschuhe, weil jeder erwartet, dass du die Schuhe ausziehst, wenn du irgendwo reingehst.
Okay.
Und Badeschuhe und Badehosen, mindestens zwei, weil überall gibt es die sogenannten Hotpots, wo du baden gehen kannst. Mhm. Und unbedingt zwei Paar Wanderschuhe, weil sie schnell nass werden, aber das ist eh normal. Und vom Fotoequipment noch dazu, was waren die zwei Sachen, vor allem wenn man mit einem Camper unterwegs ist, ein vernünftiges Kfz-Ladegerät, also so ein Adapter, mit dem man aufladen kann, den du in den Zigarettenanzünder reinsteckst, wenn du nicht...
Du meinst ein 12-Volt-Ladegerät für die Kamera oder so ein Inverter, der aus 12 Volt 230 Volt Wechselspannung macht?
Nein, der aus 12 Volt einfach USB macht.
Oder so, okay.
Und wenn du dann besseren findest, dann mach du USB-C und du kannst den Notebook auch drüber laden. Mhm. Mhm. Und der letzte Tipp ist auch ein alter, aber Mehrfachsteckdose am besten auch wieder mit USB hilft auch ungemein.
Ja, okay, cool. Ja, schöne Tipps. Vielen Dank, Manfred. So, was ich sagen wollte war, was mich nachdenklich macht, allein beim Anschauen, wo die Reise hingeht, es hat wenig mit Foto zu tun. Na gut, das Gerät selber braucht auch irgendwelche Optiken, um sich zu orientieren. Es geht um einen Roboter, einen humanoiden Roboter von der Firma Boston Dynamics, die seit Jahren ja schon immer wieder Furore machen mit ihren Videos, wenn sie veröffentlichen, was sie wieder an autarkem Gerät gebaut haben und auf die Menschheit loslassen. Na, noch nicht auf die Menschheit, aber es läuft in der realen Welt teilweise rum, ihr Zeug. Und da gibt's jetzt ein neues Modell, was mir aufgefallen ist, das nennt sich Atlas. Wie gesagt, humanoide Form des Roboters. Und der kann tatsächlich komplett autonom laufen, Hindernisse überwinden, springen. Man sieht im neuesten Video, dass er auch richtige Kunststücke machen kann, so Salto rückwärts oder von Kästen runterspringen und so weiter. Da gibt's eben das eine Video, das ist eben ein Parcours, der gelaufen wird von zwei Robotern, die das im Partnerteam sogar machen und sich gegenseitig helfen an bestimmten Stellen. Das finde ich faszinierend. Und hört einfach mal hin bei den Videos, wenn ihr euch die anguckt. Das erste Video, was ich verlinke, das heißt Getting Some Air, da hört man den Roboter noch relativ deutlich, wie er sich bewegt, die Mechanik und so. In dem zweiten, in dem neueren Video von dem Atlas, dieses Partners in Parcours, ich fand faszinierend, dass man kaum hört, wie der sich bewegt und wie flüssig der sich bewegt und sich selber ausbalanciert und wirklich, ja, menschliche Bewegung schon sehr, sehr gut macht und auch die Welt selber einschätzt dabei und selber Hindernisse erkennt und sich einen Plan macht, wie er um das Hindernis rumkommt oder sich darüber hinweg bewegt und so weiter. Also ich fand es auf der einen Seite als technikinteressierter Mensch faszinierend, was Boston Dynamics da auf die Füße gestellt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite hat es mich auch ein bisschen nachdenklich zurückgelassen, wie weit das schon geht. Das kann einem auch ein kleines bisschen Angst machen. Also wer damit Schwierigkeiten hat, Trigger Warning an der Stelle. Habt ihr das gesehen schon, das Video? Oder?
Ja, ich habe es mir vorher angeguckt, als du es geschickt hast.
Ja.
Das eine Video kannte ich schon, das ältere, aber das neue ist schon nochmal eine Hausnummer spektakulärer, sag ich mal.
Mhm. Also meine Hoffnung, sag ich mal so, wenn man es so nennen kann, besteht darin, dass sie bei dem neueren Video vieles den Robotern vielleicht einfach antrainiert haben und gesagt haben, hier, das ist quasi vorprogrammierte Bewegungsabläufe, weil wir den Parcours, den wir selber aufgebaut haben, ja sehr gut kennen. Behaupten tun sie in dem Video, nein, die Roboter entscheiden alles selber. Wir haben ihnen nur die Grundzüge beigebracht, wie man sich bewegt.
Tja, spannende Zukunft in positiver wie negativer Richtung.
Mhm. Ja, ist dir die geringe Geräuschentwicklung auch aufgefallen?
Nee, da habe ich nicht so drauf geachtet.
Ja. Also früher die Boston Dynamics Roboter, die haben ja wirklich Zischen und Motorengeräusche und du hast die Hydraulikarbeiten hören und die Lüfter gebrummt und so weiter. Also das Ding bewegt sich, wie ich finde, fast geräuschlos. Also entweder haben sie beim Ton getrickst, haben den nicht mit aufgezeichnet, wie es wirklich klingt, oder das Ding ist super leise für einen Roboter.
Ich habe es nur irgendwo aus dem Augenwinkel gesehen, aber das muss ich mir jetzt im Detail anschauen. Danke ja. Für den Tipp.
Sehr gerne. Ja, und alle, die uns zugehört haben bis hierhin, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Schaut euch vielleicht auch mal die Videos von Atlas, dem Roboter von der Firma Boston Dynamics an. Macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Das geht so ein bisschen über den Podcast heute hinaus, wenn ihr das euch angucken wollt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Manfred für den Vorschlag, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, ich habe was zu erzählen. Ich komme mal in die Sendung. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Manfred, dass du dabei warst.
Gerne, hat mich gefreut.
Und auch an Harald, der heute wieder sehr spontan eingesprungen ist als Co-Moderator. Ich glaube, um 16 Uhr habe ich dich angepingt und habe gesagt, 18 Uhr geht's los, bist du dabei? Und du hast spontan gesagt, ich guck mal, wenn ich es vorher mit dem Abendessen schaffe, bin ich dabei. Also dir auch ganz, ganz herzlichen Dank, Harald, dass du das möglich gemacht hast. Ich hoffe, du hast gegessen.
Na klar, sonst wer hätte ich nicht durchgehalten. Und immer gern.
Sehr cool. So, ich habe nicht gegessen, ich freue mich jetzt aufs Abendessen. Und damit beenden wir hier die Aufzeichnung. Heute war übrigens der 30. August und es ist jetzt 20 Uhr am Ende dieser Aufzeichnung, falls es jemanden brennend interessiert. Dann sage ich tschüss, bis bald und wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ahoi.